Kleiner Abschluss bei der Frage mit dem Alter. Da sind wir ja durch das Mittagessen herausgerissen worden. Und zwar gerade in der so Austauschrunde. Ich habe euch ein paar Daten vorgestellt, wo ich gesagt habe, so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach laufen, was die Zukunft angeht. Bewusst habe ich natürlich einige Sachen etwas stärker betont, sozusagen aus pädagogischen Gründen, um dann eine Notwendigkeit stärker vor Augen zu führen. Weil wenn ich euch irgendeinen Trend nenne und sage, ach, ist alles nicht so wild, dann geht ihr alle wieder nach Hause und sagt, bleibt alles, wie es war. Und das soll ich euch bewusst ja herausfordern, so ein bisschen nachzudenken. Veränderung wird es geben. Jetzt nur die Frage, werden wir sie erleiden oder werden wir sie mitbestimmen? Werden wir nur dagegen kämpfen oder vor ihnen Angst haben? Oder werden wir ein Stück weit sie mitnutzen können für unseren Auftrag als Christen der Welt? Und ich würde das Zweite dabei vorziehen, auch wenn es durchaus bedeutet, dass manche Sachen anders laufen, vielleicht nicht ganz so bequem und einfach werden dafür. Aber ehe ich da jetzt noch weiter rede, ich würde euch ja reden lassen an dieser Stelle. Was habt ihr da noch zu als Beiträge? Vielleicht sagt ihr, ich sehe das ganz anders oder da habe ich noch eine ganz gute Idee oder da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, die ich weitergeben will. Bitteschön. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, es könnte die Reaktion geben, Verteilungskampf, jeder gegen jeden. Daran können wir nur alle verlieren. Das heißt, hoffen wir, dass die Leute einsichtig genug sind, diesen Weg nicht einzuschlagen. Und so ein bisschen merken wir auch, die Deutschen tendieren nicht ganz so stark zur Revolution. Vielleicht die Franzosen haben ihre französische Revolution, die Russen auch, aber die Deutschen sind eher etwas sanftmütiger meistens in der Vergangenheit gewesen. Also sanftmütiger in dem Sinne, es gab zwar häufig Leute, die sie ideologisiert haben, wie zum Beispiel Hitler, aber das kam nicht so richtig, dass die Leute Revolution gemacht haben, das ist mehr von außen so aufgetragen worden, sie haben da mitgemacht, das schon, aber so Bürgerkrieg und so war nie so sehr die Sache der Deutschen. Hoffen wir mal, dass sie einigermaßen friedlich bleiben und die Sache friedlich austragen dafür. Man wird das natürlich auch nicht auf einen Schlag machen. Wenn man merkt, dass es gar nicht mehr anders geht, dann wird man Stück für Stück machen, das immer ein bisschen mehr. Nur man muss natürlich die Geschwindigkeit steigern im Vergleich zu jetzt. Und das könnte man, das würde zum Beispiel laufen, deine Renten erübrigen sich bezüglich Inflation. Inflation geht voran und plötzlich alles, was du eingezahlt hast, ist hinterher nur noch die Hälfte wert. Und dann kriegst du deine Rente noch. Du kannst nur nicht mehr von leben. Deshalb, man baut ja auf mit dieser zweiten Säule. In der Schweiz gibt es ja schon lange. Da gibt es die zweite und dritte Säule, betriebliche, persönliche Vorsorge. Hier sind die Schweizer viel klüger. Die Schweizer werden dieses Altersproblem viel weniger haben, viel sanfter haben. Weil die haben schon ein System vor 50 Jahren umgebaut. Das läuft da an, das ist viel sicherer. Also die haben auch eine gewisse staatliche Rentenabsicherung, aber die macht höchstens ein Drittel deiner Einkünfte aus. Und das kann man eher staatlich abfedern. Und das andere, das ist eben dann schon privat vorgesorgt, der andere muss den Betrieb vorsorgen. Das heißt, da sind viele Summen schon vorhanden, die eingespart sind. Und die haben auch nicht diesen Generationenvertrag zu Staat, sondern da ist das Geld, was AHV eingezahlt wird, wird angelegt. Also das ist vorhanden. Man setzt also nicht nur davon auf, dass das die nächsten Generationen zahlen. Das hatte man ja so in den 60er Jahren, war das glaube ich, gefeiert als großen Erfolg, dieses, weil man dann plötzlich massenhaft Geld aus der Rentenversicherung eingesetzt hat in die politische Erneuerung, hat gesagt, das macht die nächste Generation. Und damals hat man das gefeiert, als super Erfolg. Kein Mensch dachte ja daran, was dann da 50, 60 Jahre später rauskommt. Also deshalb, ich denke, die Leute werden schon so klug sein, sie werden das machen, aber es wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren, wird man anziehen müssen mit dem, was man den Leuten wegnimmt. Da gibt es einige Nullrunden geben für Rentner. Da wird es einige Zuzahlungen geben. Da wird es einige Sachen geben, die Krankenkasse plötzlich nicht mehr bezahlt. Das haben wir uns langsam daran gewöhnt und das wird halt jetzt ein bisschen schneller vorangehen. Vermutlich. Das wäre eher mein Gedanke. Und dann wird man sich daran gewöhnen müssen, auch in einer Gesellschaft, an die sich an viel Luxus bisher gewöhnt hat. Und wie gesagt, die nächsten Jahre wird es ja noch so ein bisschen eine Übergangsphase sein, weil viele von denen, die das dritte Mal betrifft, uns, wir werden erstmal noch profitieren. Zumindest die, die einen festen Job haben, die einigermaßen gesund sind, die werden erstmal in den nächsten etwa 10 Jahren noch profitieren, weil sie voll im Berufsleben stehen, häufig an der Spitze so ihrer beruflichen Karriere langsam angekommen sind, weil sie schon abgesichert sind mit Häuschen, mit Sparkonto, mit was weiß ich. Das heißt, die wird es dann ja erstmal ein bisschen sanfter, langsamer treffen. Die, die irgendwo rausfallen, aber das ist eher die kleine Minderheit, die wird da schon härter treffen vorher. Aber das sind Spekulationen natürlich. Ich glaube, du hast auch gerade noch was gesagt dazu, oder? Ja.
Ich habe mal gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das einzige europäische Land, Land, wo der Trend von immer weniger Geburten zurück ist Frankreich. Mhm. Weil da eine Familienpolitik anscheinend betrieben wurde, die Familie wieder begünstigt hat.
Ja. Wobei es kommt auch immer darauf an, wen man da liest. Manche Leute instrumentalisieren das und die wollen gerne sozialistische, also linke Ideen umsetzen, wobei in Frankreich Realität ist, die Kinder werden von den Immigranten bekommen, die gerade davon nicht profitieren. Das heißt, die meisten Kinder haben, sind die Nordafrikaner. Das heißt, die einheimischen Franzosen ist genau dasselbe wie in Deutschland. Nur da in Frankreich mehr Immigranten sind, wächst die Bevölkerung leicht. Aber das führt auch schon jetzt in Frankreich zu starken sozialen Spannungen. Die sind im Moment in Frankreich viel stärker als in Deutschland. Also deshalb, dieser Trend ist, glaube ich, nicht die tolle Sozialpolitik, sondern ist mehr die Einwanderungspolitik, die man seit der Kolonialzeit gehabt hat. Also so zumindest meine Daten, die ich habe. Manchmal wird das instrumentalisiert, soweit mir bewusst ist, weil man eben sagt, da wird sehr stark, dass die Frauen wieder ins Berufsleben können und so. Die tun das auch gerne, bekommen aber trotzdem nicht mehr Kinder. Und da ist ja auch so ein bisschen eine Fehlorientierung. Man meinte jetzt seit bestimmt 20 Jahren, wir müssen den Frauen ermöglichen, Beruf und Familie zusammen zu haben. Und man tut das, und ich habe ja vorhin schon gesagt, die meisten Frauen machen immer mehr Karriere, aber immer weniger bekommen Kinder. Weil wenn du einer Frau die Karriere machst, die irgendwo super im Job drin ist, wenn du ihnen sagst, ja, du willst jetzt Kind haben, wir geben dir auch noch ein bisschen dafür. Warum soll sie das tun? Das ist in jedem Fall ein Karriereschritt, wenn du dich wirklich um die Kinder kümmerst. Und hingegen, wenn du jetzt nur ein Kind hast, was du 2 Wochen nach der Geburt hast und dann weggibst, ja, wofür sollst du das haben? Um es ab und zu am Wochenende mal zu schnuckeln oder da mit in Urlaub zu fahren, das braucht man nicht unbedingt. Das heißt, diese Sachen, die sind alle nicht schlecht gedacht, aber die werden nach meinem Dafürhalten nicht wirklich ein Umdenken. Das Wirkliche, was braucht ein Umdenken? Kinder sind nicht Belastung, Kinder sind wertvoll. Ich investiere mich daran, weil das gut und wichtig ist für mich und für andere oder so. Das könnte vielleicht eine Mentalitätsumwandlung. Diese sozialen Sachen, die spielen manchmal eine Rolle. Aber interessant ist ja, dass gerade denen, denen sozial schlecht geht, die bekommen die meisten Kinder. Ist ja komisch. Denen, denen sozial gut geht, die haben die wenigsten Kinder. Also das heißt, scheinbar ist es nicht nur die Sache mit dem, wie viel Geld du hast. Also gerade die reichen Akademikerhaushalte, fast keine Kinder, wo beide arbeiten und ein tolles Haus haben und viel Urlaub haben, fast keine Kinder. Und das liegt nicht nur daran, weil die eigentlich abtreiben können oder so. Und nein, es ist schon eine gewisse Mentalität. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, die haben ja nichts Besseres und die haben es nicht gelernt und was weiß ich. Kann man viele Vorurteile pflegen dafür. Aber generell erscheint mir mehr eine Mentalitätssache zu sein. Ich kenne kaum jemanden, der sagt, ich bekomme jetzt ein Kind, weil ich vielleicht 100 Euro mehr Übergangsgeld oder Wohngeld oder sonst was bekomme. Wäre auch eine dumme Entscheidung, denn man würde mit der Zeit merken, dass diese 100 Euro sich nicht lohnen. Denn wenn es einem wirklich nur auf die Ruhe ankommt, dann hat man besser Ruhe und 100 Euro weniger.
Sehr wahrscheinlich hat es ganz viel mit der Anerkennung der Frau zu tun, die sie halt in den Beruf, die dann schon gehobene Sparte bekommt und zu Hause bekommt sie es nicht.
Mit Sicherheit, das wird ein Grund sein.
Das ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, die allergrößte Ermutigung für die Menschen.
Ganz bestimmt. Da sind sicherlich mehrere Trends. Ich glaube auch, dieser Trend hin, schau zuerst auf dich, was jedem Menschen in jedem Bereich gesagt wird. Wo liegt dein Spaß, wo liegt das, wo du am meisten rausholen kannst für dich? Das wirkt zerstörerisch auf Ehe, auf Gemeinschaften, Investitionen und andere und natürlich auch auf Kinder. Deshalb das, was man ja manchmal sieht jetzt in den letzten Jahren, ist, manche Frau in der Karriere, so 40, 45, plötzlich denkt sie, ich will noch ein Kind. Das geht aber nicht ums Kind, das geht darum, ich will auch mal erleben, schwanger zu sein. Jetzt habe ich Karriere gemacht, aber irgendwie wäre doch auch mal spannend noch zu sehen, wie ist es denn als Mutter? Und meistens, sobald das Kind da ist, dann ist es noch ganz toll in der im Kindergarten. Da ist man noch ganz intensiv dabei. Sobald die Kinder älter werden, dann ist das doch nicht mehr so spannend, weil die nicht mehr sich so schön entwickeln, wie ich mir das vorstelle. Da kann ich nicht nur zu H&M gehen und noch ein paar schöne Kleidchen anziehen und schöne Bildchen machen, und davon, sondern dann werden die plötzlich auch kratzbürstig und problematisch. Und dann ist meistens die große Freude vorbei. Das heißt, auch hier werden Kinder manchmal eher als Konsumartikel betrachtet, so als Luxusartikel. Und das ist nicht unbedingt, also deshalb, dieses Umdenken braucht es, glaube ich, schon. Es ist nicht nur dieses, ich habe was davon oder ich tue es für die Gesellschaft, aber kommt keiner Kinder für die Gesellschaft heute, sondern es braucht ein Umdenken in den Werten. Was ist mir wichtig? Was ist mir wertvoll? Wo kann ich mich verwirklichen? Ja, bitte.
Obwohl jetzt meine Erfahrung ist, dass ich ja schwanger bin, ja, weil jetzt auch in den Kurs bin, sind unheimlich viele zwischen 25 und 30, die schwanger sind. Mhm. Alle sagen, das wird nicht das Einzige bleiben. Und yep, die sagen, ihre Eltern sind diejenigen, die sagen, bist du bekloppt? Also wirklich, oder mhm, willst du nicht erstmal Beruf machen und dann Freund finden, Häusle bauen und solche Sachen. Mhm. Also dass wirklich deine Generation die sind, die teilweise auch ein Haus geerbt bekommen mhm, haben oder die das alles haben, von ihren Kindern erwarten, dadurch, dass sie ja wissen, wie schwierig es in Zukunft werden wird, dass die sich erstmal vorsorgen mhm, und dann später Kinder kriegen. Also selbst die, die früh Kinder bekommen haben, sagen jetzt ihren Kindern,
ja,
warte mal.
Ja.
Und dieser Druck, glaube ich, kommt jetzt immer mehr von Älteren, mhm, anstatt von denen, Jüngeren, wo man das manchmal meint, dass sie mm-hmm, Karriere machen wollen.
Okay.
Weil eine Sehnsucht unter den jungen Frauen ist schon dann wieder Familie, glaube ich. Mm-hmm. Kann ich jetzt nicht pauschal für alle yep, sagen, aber das ist in den Gesprächen, die ich führe, mit denen jetzt in diesem Kurs auch, interessant. Und die sind nicht gläubig, haben keinen gläubigen Hintergrund, mm-hmm, und so, aber sie haben eine Sehnsucht nach Familie, yep, nach Kindern.
Ja, also mich sollte es nur freuen, wenn dieser Trend sich umdreht. Zumindest hätten wir dann Hoffnung für in 30 Jahren oder 40 Jahren. Wenn zwar viele von uns tot sind, aber ich meine, für die nächste Generation wäre das noch spannend. Weil dann könnte sich das ändern, wenn es wirklich ein Massentrend ist. Denn diese Erfahrungen sind insofern, die sind immer problematisch, wenn du natürlich zum Geburtsvorbereitungskurs gehst, da gehen ja nur die hin, die Kinder haben oder wollen.
Aber das ist ja auch mal ein Besuchsumfeld ja, gewesen, dass die Eltern gesagt haben, wieso jetzt schon?
Ja.
Ja. Yep. Beugen sich diesem Druck und sagen halt, es ist eben nicht natürlich und ich yep, muss erstmal Karriere machen, muss erstmal ein Häusle bauen, diese ganzen Dinge. Und,
yep.
Aber widersprechen sich vielleicht innerlich. Und
ja. Also ich glaube tatsächlich, dieser Gedanke ist ganz stark von der Generation, zu der ich gehöre, mit, die ist ganz stark da initiiert worden. Aber das war die Generation der sexuellen Revolution. Die, also diese Boomer, nicht? Also ein bisschen früher vor mir noch, aber so diese Zeit. Und die haben ganz stark gesagt, loslösen in erster Linie dein Spaß, dein Vergnügen. Die haben nicht immer gar keine Kinder gehabt, haben aber grundsätzlich diese Einstellung geprägt, Kinder sind in erster Linie als Belastung und Problem anzusehen. Und deshalb lass sie zurück. Manche hatten dann ja noch durchaus Kinder, aber das war eben die Prägung, die vermittelt worden ist. Und das ist sicherlich das, was auch Jungen dann vermittelt wird, die dann wieder... Nächste Generation, mach das nicht, belaste dich nicht, denk an diese Welt, denk an dich und so als das ist ja nicht gerade ermutigend. Wenn man sowieso ja schon auch als jüngerer Mensch merkt, ja klar, so ganz einfach ist das ja auch nicht. Und so. Und ich würde mir ja nur wünschen, und wir können ja nur alle Leute ermutigen in unserer Umgebung, das eben nicht so zu sehen. Auch wenn ich nicht glaube, dass der große Trend sich dadurch zumindest im Augenblick brechen wird, aber umso mehr Leute diese Perspektive sehen, weil ich wirklich glaube, dass zur Ehe Kinder gehören. Auch wenn sie manchmal Mühe und so weiter bereiten, aber das dient ja auch mit dann deinem eigenen Wachstum, deiner, wo Gott dir dann deinen Egoismus, deine Unzulänglichkeit zeigt, an dir arbeite ich weiterbringen. Ich glaube, das ist so gedacht. Und Paare, die ich kennengelernt habe, die auf Dauer keine Kinder haben, fällt mir immer wieder auf, die vergreisen viel früher. Du musst das nur mal probieren. Geh mal, wenn du ein paar Kinder hast, mit jemandem, der nie welche hat. Die Leute bekommen einen Schock, sobald du in ihre Wohnung gehst. Denn sobald das kleine Deckchen da verrückt wird oder der Sofa an einer anderen Stelle steht, da haben die die Krise. Das heißt, das, was du sonst erlebst, bei jemandem vielleicht, der 70 oder 80 ist, das ist bei denen schon mit 30 oder 40. Das heißt, dieses alles so eingeordnet, das bringt alles durcheinander, muss alles genau geordnet und so werden, bei denen die Leute, die sehr lange, also ist die Tendenz, sehr lange als Paar, aber nur auf sich ausgerichtet sind, dass dann alles eben, dass das Gefüge darf nicht geschüttert werden. Und bei denen würde ich auch gar nicht wünschen, dass die ein Kind haben, bei denen schon vorbei. Die können nur noch sterben. Also nicht ganz, aber nicht ganz. Aber das ist tatsächlich so. Kinder halten lebendig. Probiert es in eurem eigenen Leben oder schaut euch hin. Kinder, du kannst gar nicht träge werden. Dann kommen die Kinder und pieksen dich wieder und dann wirst du wieder lebendig. Und dann musst du wieder darauf reagieren. Du musst dich mit Trends der Zeit auseinandersetzen. Hey, woher habe ich meine Kenntnis über die Popmusik? Ich höre doch nicht Rihanna oder so. Aber ich weiß über all diese Leute da Bescheid, ja, und über La Fee und solche Leute, durch meine Kinder. Ist ja klar. Also das hält lebendig. Manchmal ein bisschen stressig, aber ich glaube, dass Gott das durchaus will, dass das auch so ein Aspekt ist, der uns herausfordert, auch Eigenschaften an uns fordert, die ja christlich gewollt sind. Geduld. Wo lernst du das am meisten als mit deinen Kindern? ich weiß nicht, wenn eure Kinder alle lieb und nett sind, ist das gut, meine stressen mich manchmal schon, da brauche ich immer wieder Geduld. Manchmal denke ich mir, also am liebsten würde ich da auf den Tisch hauen und sagen, was sagst du für einen Quatsch? Aber dann in Geduld das 10. Mal dieselbe Sache erklären und hoffen, dass es jetzt endlich durchkommt und so. Das braucht Geduld. Aber das ist ja wieder eine geistliche Tugend. Das heißt, auf der einen Seite ärgert es mich, auf der anderen Seite merke ich ja, Michael, Gott benutzt das doch, damit du auch geistlich hier vorankommst. Und ich denke deshalb, Kinder sind gut für Ehe. Also ich könnte euch jetzt eine ganze Werberede für Kinder halten, ohne in irgendwie so eine romantische Traumwelt hineinzuverfallen. Deshalb, ich könnte nur jeden ermutigen, tut das auch jedes Paar, was ich verheirate, ermutige ich dazu, Kinder zu bekommen. Gebe mir dann noch ein paar spezielle Tipps dann dafür, die ich euch jetzt nicht gebe, weil ihr alle schon verheiratet seid und so. Aber das würde ich in jedem Fall sagen, das ist gut. Deshalb, ich stimme dir zu. Und wenn dann mehrere junge Leute sehen, ist toll, zum Beispiel die Jugendstudie, die zeigt tatsächlich, dass bei der Wertung Familie wieder im Steigen begriffen ist. Nur der Unterschied zeigt sich, die Jugendstudie sagt, viele Jugendliche sehnen sich nach verlässlicher Partnerschaft, nach Treue, nach Familie. Aber sie leben sie nicht. Das heißt, es ist auf der einen Seite die Sehnsucht, sie merken, das ist ein Defizit, aber sie schaffen es nicht, es zu machen. Das heißt, viele Paare auch sehnen sich nach Treue, nach Beständigkeit. Und dieselben Paare nach 2, 3 Jahren Ehe gehen auseinander. Weil sie nicht in der Lage sind, das auch zu leben. Sie sehen sich dann, aber sie können es nicht. Das ist so der Zwiespalt, in dem wir drin sind, wo wir eigentlich, da können wir Hoffnung haben. Da können wir sagen, ja, wir können den Leuten ja helfen, wenn wir rechtzeitig da mit einschleifen oder auch für uns. Aber es sind durchaus Ansätze, wo man merkt, Gott hat das in die Menschen reingelegt. Und in der Weise stimme ich dir zu. Er kann der Staat noch so viel machen, aber diese Sehnsucht im Herzen der Menschen kaputt machen, das kann er nicht. Die ist immer noch wieder da. Nur leider gibt er nicht so die besten Voraussetzungen, dass sich das auch entfalten kann. Hilfestellungen dafür. Glaube ich. Das glaube ich schon. Eine Chance für uns selbst, anders zu leben und auch andere zu ermutigen und Hilfestellung zu geben. Ja. Danke. Da war jetzt noch eine Meldung, habe ich irgendwo gesehen. Bitte. Das könnte hinkommen. Also, so ein bisschen schon, es ist sicherlich kein Massentrend, aber es ist schon ein Trend, es taucht immer häufiger auf dabei, ich stimme dir zu, ich kenne ja nicht jeden Mann, deshalb, du hast recht, man kann kein Pauschalurteil fällen, aber bei vielen Leuten, die sich in der Öffentlichkeit äußern, ist es eher so, ich bekomme das Kind für mich. Und ich denke nicht unbedingt an das Kind. Ich denke nicht mal an das Großwerden des Kindes. Denn dann müsste ich ja jeden Tag daran denken, sehr wahrscheinlich bin ich tot, bevor es mit der Schule fertig ist. Aber da denkt ja keiner dran. Sondern es ist mehr so, also ich finde das toll. Manchmal Eltern, die kein Enkelkind haben, machen sich ihr eigenes Enkelkind, sozusagen. Manche, die nie selbst schwanger geworden sind, ach, jetzt will ich doch nochmal. Also das sind manche Motivationen, die problematisch sind. Ganz losgelöst davon, mal ganz ohne irgendwelche psychologischen Untersuchungen. Also ich möchte in meinem momentanen Stand nicht mit 70 noch ein Kind bekommen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich weiß, wie viel Nerven das kostet mit Kindern. Also ich möchte ja auch nicht unbedingt jetzt mit 70 mich da was weiß ich hier nach Florida zurückziehen. Ich meine, vielleicht möchte ich manchmal schon, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen dabei, also so emotional zumindest. Aber dann denke ich mir, nee, dann ist es ja schön, wenn du mal so für kurzzeitig mal ein Kind hast, dass mal das mit Enkelkindern der Vorteil ist. Nicht, dass du kurzzeitig gibst die wieder weg, das ist in Ordnung, das schafft man dann noch gut. Aber auf Dauer, Also ich wüsste kaum auch einen 70-Jährigen, der wirklich in der Lage ist, adäquat mit dem Kind auf dem Spielplatz herumzuturnen und das den ganzen Tag noch und in der Nacht nicht zu schlafen, weil es schreit und sich mit den Hausaufgaben hinzusetzen und wirklich noch die Energie aufbringt, sich dann noch auf moderne Popmusik einzusetzen und so weiter. Also da weiß ich nicht, da merke ich ja jetzt so als mit 40, ja, das ist nicht immer ganz einfach, aber mit 70, also ich war ja noch nicht 70, aber im Augenblick habe ich nicht so starke Lust dafür, dann noch ein Kind zu haben. Müsste Vivian mal fragen, ne? Ja. Ja, wobei da gibt es dann irgendwann eine biologische Schranke, aber da sagst du ja zu Recht, ist dann wieder nicht Gentechnik und so. Ja, also ich glaube, von Gott hat sich einen guten Grund gedacht, warum die Fruchtbarkeit der Frau begrenzt ist zeitlich. Und wenn wir das chemisch, biologisch, medizinisch überwinden können, ich glaube nicht, dass wir den Menschen oder den Kindern, also den Eltern oder den Kindern dann Gefallen tun. Sondern ich glaube, diese Grenze ist von Gott bewusst gedacht. Sonst hätte er eine Frau bis zum Ende des Lebens schwanger, also fruchtbar gemacht. Hat er ja nicht getan. Sondern ich glaube, hier ist bewusst eine Schranke gesetzt bis dahin. Und das ist es dann eigentlich. Aber das wäre noch ein ganz eigener Bereich, so mit Kinder und Alter und Erziehung und so. Fällt euch noch etwas Gutes ein zu Alter, also Alterung der Gesellschaft, wie gehen wir damit um in der Gemeinde, für unser eigenes Leben, in der Gesellschaft? Also sonst, ich würde auch sagen, zum Beispiel als Gemeinde gründet mehr Personen, mehr Generationenhäuser. Das ist im Moment ganz in. Das ist gut, das ist im Trend drin. Die haben sogar noch relativ wenig gesetzliche Auflagen. Wenn du ein Altenheim gründest, dann erstickst du unter gesetzlichen Auflagen. Gründest du ein Mehrgenerationenhaus, bekommst du viel Unterstützung und kaum Auflagen. Also das ist eine gute Sache. Wenn ihr an soziale Sachen denkt, lieber so. Oder gründet als Gemeinden eine mobile Pflegestation. Super evangelistische Möglichkeit. Denn dadurch kommst du in viele Haushalte. Wenn du es gut machst, nämlich als Christ, dann, also jetzt nicht nur als Geldverdienen denkst, dann hast du zu Leuten, die sonst wenig Außenkontakte haben, hast du tolle Kontakte, das strahlt aus auf deren Familien, die wieder froh sind, dass Vater und Mutter gut versorgt sind, dass denen geholfen wird. Nebenher finanziert sich das alles selbst. Das heißt, du kriegst ja dann von Krankenkasse, Pflegekasse noch im Augenblick Großteil des Geldes. Wenn du aber sagst, ich arbeite ein bisschen mehr, dann bezahlt vielleicht die Gemeinde noch ein bisschen dazu. Du hast aber hier sozialen Einsatz, gleichzeitig mit missionarischer Tätigkeit, die ein ganz positives Image in der Umgebung gibt. Mach das 5 Jahre als Gemeinde, du bist in der Umgebung, das wird sich rumsprechen. Und du hast ein ganz positives Image. Da kommt dann vielleicht sogar noch die Tageszeitung, interviewt dich und das Lokalradio oder so, warum ihr das denn tut und so. Ich kenne ein paar Gemeinden, die das machen. Die Gemeinde, die ich kenne, haben ausschließlich positive Erfahrungen damit. Sofern du jetzt nicht, und da muss man immer aufpassen, sofern du nicht die Leitung plötzlich jemanden Halbgläubigen oder gar nicht Gläubigen gibst, dann geht alles unter. Das gibt's auch immer. Habe ich an einigen Stellen, zum Beispiel eine Gemeinde hat einen christlichen Kindergarten. Haben die Kindergartenleitung einer sehr qualifizierten Frau gegeben, die aber nicht gläubig war. Der Kindergarten stürzt ab. Ich meine geistlich. Da kommen immer noch die Kinder. Hat aber nichts mehr mit Gemeinde zu tun. Aber das ist ein Problem. Das hier Leitung, da muss die Sache klar sein, auch bei solchen Sachen. Es geht nicht nur um Geld verdienen oder bist du qualifiziert, da deine Buchführung zu machen und Pflegedienstleitung und so, sondern es muss immer der Bezug zum Glauben sein. Sonst würde ich sagen, die Aufgabe können andere erledigen. Aber wenn man das ordentlich macht, das kann eine gute Sache sein. Du schaffst Arbeitsplätze für Leute in der Gemeinde. Es kostet die Gemeinde recht letztendlich kaum etwas. Du machst, bist missionarisch aktiv. Du hilfst gleichzeitig noch Leuten. Ich hoffe, ich male es jetzt nicht zu positiv. Es gibt auch negative Seiten natürlich, aber ich betone mal die positiven, so als Perspektive für, auch so kann man dem Alterungsprozess begegnen.
Ich habe noch eine Frage zur Versicherung, weil ich finde da immer so eine Diskrepanz zwischen Eigenverantwortlichkeit und Gottvertrauen. Und je mehr das freiwillig wird, also wenn das jetzt bei der Krankenkasse auch darauf hinausläuft, dass wir alle nur noch so eine Basisversicherung haben und man dann bei jedem Zahn und bei jedem zusätzlichen macht, was man nicht, dann wird das hier in der Schule, bei den Bibelschülern spannend, aber auch in der Gemeinde. Und die anderen, die versichern sich bis zum Anschlag und ich weiß auch gar nicht so genau, wie ich das da jetzt meine Position haben möchte oder sollte.
Dann würden wir in der Realität sein, der die meisten Menschen heute schon lange sind auf der Welt. Also zum Beispiel, dass wir alle mit schönen, schicken Zähnen rumlaufen, gehen viele Länder der Welt, wenn die Leute älter werden, dann haben sie halt keine Zähne mehr. Oder kaputte Zähne oder so. Ja, wer will das bezahlen? Und das wird wahrscheinlich, jetzt ist ja schon so, dass die Zahnprothesen werden nicht mehr voll bezahlt. Jetzt kann man sich halt als Gemeinde entscheiden. Entweder gehe ich da so, also das geht auch. Das haben Generationen von Menschen gemacht. Ich meine, man kann auch zu Hause schnitzen. Das gab es früher. Es gibt auch, glaube ich, ein Freilichtmuseum so noch aus dann Lindenholz, schnitzt du dann am Kamin so deine Prothese. Die ist zwar nicht ganz so passend, dann, aber geht auch. Aber ich meine, das, was du sagst, zu Recht, das wird eine Herausforderung sein. Und es wird dadurch neue soziale Fragen auch in der Gemeinde aufwerfen. Weil noch sind wir alle schöne Mittelschichtsbürger. Aber das wird dadurch auch ein Aufspalten in der Gemeinde geben. Manche werden sagen, aus geistlichen Gründen machen wir nicht. Manche vielleicht auch aus kurzfristigen Gründen. Im Moment geht es mir ja gut, also mache ich das nicht. Oder sagen, ich brauche ja nur beten oder so. Und ich bin überzeugt, wenn du betest, Gott wird dir das geben, was du unbedingt brauchst. Ob das dann die Zähne sind oder nicht, das ist dann, ja, genau. Also deshalb, aber als Deutsche, glaube ich, müssen wir sagen, die Deutschen tendieren eher dahin, im Augenblick noch überversichert zu sein. Deshalb, meine Mahnung soll jetzt nicht so sein, versichert euch alle, die meisten Deutschen statistisch sind überversichert, weshalb hier vielleicht wir eher auch ein bisschen davon lernen müssen, ja, so ein bisschen mehr Gottvertrauen, ein bisschen mehr Freiheit ist gar nicht schlecht. Ja, weil viele Leute, ja, aber das ist dann die andere Seite. Aber hier kann ich euch keine klare Lösung geben. Also ich bin jetzt nicht Versicherungsfachmann, der sagen kann, was in 20 Jahren noch gedeckt wird, was nicht, wo ihr euch jetzt schon versichert oder so. Aber diesen Trend zu sagen, Vorsorgen ist besser als Heilen, macht jetzt viel Sport, bleibt jetzt gesund, das ist, glaube ich, in jedem Fall die beste Investition. Also vereinfacht gesagt, umso länger du deine eigene Zähne hast, umso weniger musst du dir Gedanken machen über die Dritten. Ja. Ja gut, bei mir vielleicht auch, aber frommer Wunsch dann zumindest an die anderen. Ne? Aber bei anderen Sachen kannst du noch was für tun. Also ich kann dich dann mit einladen, wenn ich mit Vivian wieder zum Schwimmen gehe. Ne? So regelmäßig schwimmen tut ganz gut oder laufen oder so und Gemüse essen und bitte.
Und wenn jetzt ein Großteil der Bevölkerung immer älter wird, könnten wir als Gemeinde hier eigentlich keine Macht finden.
Ja, ich glaube auch, das ist durchaus vorausdenken. Im Augenblick werdet ihr eventuell noch etwas Schwierigkeiten haben, weil die meisten Leute in meinem Alter oder ein paar Jahre älter verdrängen das noch. Das heißt, die wollen gar nicht alt werden. Ich meine, die wollen alt sein, aber nicht werden. Das heißt, die sind damit noch nicht konfrontiert, aber die wird das treffen. Spätestens, wenn dann die Rente langsam näher rückt, sie vielleicht merken, das wird alles viel dünner und ich werde älter, dann wird das kommen. Und deshalb ist es gut, jetzt anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, damit das richtig ausgereiftes Programm ist, wenn dann die große Masse derer kommt, die ihre Probleme mit dem Altern haben.
Ja, man muss jetzt anfangen.
Genau, also Idee finde ich nicht schlecht. Das kann durchaus so um sich greifen, so ähnlich wie das, der jetzt nur natürlich, das war ja kein Massentrend, das ist Simplify Your Life, ne? Das war ja auch sehr Tiki Küstenmacher, ist ja eigentlich als Pastor, wie fromm er ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber immerhin auch kommen ab und zu mal ein paar christliche Sachen dabei. Das war ja auch so dann plötzlich überall hast du das gesehen. Nicht nur bei fromm, sondern überall. Warum? Weil die Nachfrage relativ groß war, wie ordne ich mein Leben? Was brauche ich da wirklich, sowas nicht? Und wenn du das mit der alten Frage nimmst und das jetzt gut machst, also professionell vorbringst und den Leuten auch wirklich eine Hilfe ist, dann kann ich mir vorstellen, das könnte durchaus ein super Angebot sein für die weitere Zukunft. Ich glaube, noch im Augenblick sind wir so, dass wir gut das vorbereiten können. Das braucht noch ein paar Jahre, ehe das ganz durchschlägt, die Leuten das bewusst wird. Aber das wird ein Thema sein der Zukunft, was kommt. Es darf jetzt natürlich nicht nur erübrigen, dass da alle negativen Seiten des Alters vor Augen gemalt werden, denn das wollen die Leute nicht hören. Also wenn du jetzt nur darüber redest, wie werde ich mit Demenz und Senilität gehe ich um, da hoffen die Leute immer das noch weit in der Zukunft. Damit will sich keiner beschäftigen, der jetzt 40, 50 oder 60 ist. Zum Beispiel. Wobei auch da müssen wir uns darauf einstellen, meine These ist ja, die Pensionierung wird sich immer weiter rausschieben und es wird ein fließenderer Übergang sein zwischen Berufstätigkeit und Pension, nicht mehr dieser krasse Einschnitt. Den, glaube ich, wird es weniger geben. Aber trotzdem, wie werde ich mit dem fertig? Wie mit dem Altern und so? Also wie man das Konzept genau entwirft, das käme jetzt darauf an, aber allgemein da Hilfestellung zu bieten, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
Ich weiß jetzt nicht, aber das sind ja auch dann, natürlich sagt man, dass 67 arbeiten, das ist eine ganz tolle Sache, aber viele wären ja mit 57 glücklich, sie würden überhaupt noch einen Job kriegen. Das ist
yep.
Also das sind ja auch nochmal Fragen, die in diesen Bereich dann einfach reingehen.
Genau.
Nur zu sagen, wir müssen länger arbeiten, ist ja hier keine Antwort.
Vollkommen richtig. Also da wird sich einiges ändern müssen, aber es wird nicht dahin führen, dass die Leute in Zukunft mit 60 in Frühpension gehen. Es wird eher dahin führen, man muss die Arbeitsplätze so umbauen, dass die Leute auch im höheren Alter noch einen Job was tun können. Das ist die große Herausforderung der Politik, die sie bisher noch kaum angegangen hat. Sie hat einfach nur das Rentenalter raufgesetzt. Das genügt natürlich nicht. Damit hat man zwar Rentenzahlungen gespart, aber die werden dann aus der Sozialkasse bezahlt. Also das heißt, an sich ist das alles Quatsch, denn der Staat bezahlt das sowieso. Entweder aus der Arbeitslosenkasse oder aus dem Sozialgeld oder Hartz IV, oder das ist ja letztendlich egal. Nur es kommt aus einer anderen Kasse. Aber wer keinen Job findet in dem Alter und dann sagt man, ja, du kommst aber erst 2 Jahre später, das hilft ja nichts. Das hilft nur für die Rentenkassensanierung. Aber das nicht allgemein für die Staatshaushalte. Also da wird einiges gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird noch kommen. Und zwar, es wird dann kommen, wenn ein ganz großer Teil der Bevölkerung, was bisher noch nicht ist, in dieses Alter hineinkommt. Weil im Moment kannst du sagen, ach, die füttern wir noch alle durch, das geht noch alles so. Das wird aber auf Dauer nicht mehr gehen, weil erstmal du brauchst deren Arbeitskraft und du hast nicht das Geld, ihnen das finanzieren zu können. Und dann wird der Druck, der Leidensdruck einfach so stark, dann muss es, entweder lässt man die Leute alleine, dann wird es eine große Verarmung in der Gesellschaft geben, oder der Staat, was ich hoffe, wird dann Möglichkeiten schaffen, wie du deine Sachen machst. Meinetwegen die Arbeitszeit Schritt für Schritt herabsetzen. Meinetwegen, du hast dann mit 65 40 Stunden, mit 66 nur noch 35, mit 66, 67 dann 30 und meinetwegen so. Oder zu sagen, die Alten bekommen größere Pausen. Oder die bekommen gewisse andere Aufgaben in der Schule, mehr Verwaltungsaufgaben oder so. Keine Ahnung. Aber irgendwelche Regeln, so wird man da wahrscheinlich gehen müssen. Gut, dann lasse ich das einfach, hake das mal ab, denn 2 Themen stehen ja noch auf unserem Programm drauf, mit denen ich mich auch gerne noch beschäftigen will mit euch. Das nächste Thema ist das der sozialen Netzwerke. Soziale Netzwerke werden, also das ist der Begriff, wird in verschiedener Hinsicht gebraucht. Der wird einmal gebraucht, zum Beispiel für etwas wie Familie oder Großfamilie, denn das ist ein soziales Netzwerk. Das heißt, da hilfst du dir einander, also sozial heißt ja Strukturen von Gruppen von Menschen untereinander. Allerdings möchte ich da nicht so speziell drauf eingehen, sondern ich möchte jetzt einen engeren Begriff, also den Begriff einengen, auf das, was man im Bereich der modernen Medien oder auch der Jugendkultur als soziales Netzwerk bezeichnet. Und damit meint man meistens die elektronisch gestützten sozialen Netzwerke. Und die zeigen sich insbesondere, zeigen die sich im Internet. Das werdet ihr vielleicht wissen, das bekannteste weltweit ist Facebook dabei. Das, was die etwas Älteren wahrscheinlich nicht mitbekommen, ist, dass Facebook ist der Boomer, so könnte man sagen, im Internet. Also in diesem Sommer hat man noch wieder eine Statistik gemacht, welche Internetseite wird am häufigsten aufgerufen? Noch ist es Google. Aber mit ganz knappem Vorsprung. Es gibt einen ganz starken Wachstum bei Facebook. Mal seit Ende des Jahres wird Facebook die Seite sein im Internet, die am meisten aufgerufen wird. Vor der Suchmaschine Google. Was für mich immer vollkommen unverständlich ist. Weil wenn ich ins Internet gehe, ich will Informationen suchen, ich benutze Facebook nie. Aber ich bin einer, der die Google-Statistik herauftreibt. Dabei. Weil ich benutze das am Tag bestimmt 10 Mal oder 15 oder 20 Mal oder so. Also das heißt, da muss es entsprechend andere geben, die mindestens 10, 20 Mal bei Facebook reinschauen, damit das sich ausgleicht dafür. Also das heißt, Ende dieses Jahres wird Facebook im Internet die meist aufgerufene Seite sein. Es gibt bei Facebook auch alle möglichen neuen Angebote. So habe ich jetzt neulich gelesen, in den USA sind 2 neue Angebote freigeschaltet worden, werden wahrscheinlich auch bald nach Deutschland kommen. Und zwar eine Partnerwahl bei Facebook. Und zwar, es gibt ein spezielles Programm, das wertet alles aus, was du im Internet machst, auf welche Seiten du gehst, danach nimmt man deinen Geschmack. Also was du Geschmack hast, was du gerne liest, was du gerne hörst, Musik. Und wenn du das willst, dann musst du nur anklicken, dann wählt ihr aus all den Facebook-Teilnehmern den aus, der dir von dem Profil am ähnlichsten ist und schickt dir zu, das ist wahrscheinlich dein zukünftiger Partner. Oder kannst du natürlich noch alles gehen, welche Länder, wenn du international machst, dann findest du vielleicht irgendeinen Chinesen, der auch gerne kocht, was du isst, auch gerne chinesisch isst, auch gerne Musik so und so hört, auch gerne Urlaub da und dahin fährt, dann wird dir vorgeschlagen, das könnte dein Partner sein. Das klingt ja eigentlich ganz faszinierend. Ne? Du kommst mit Leuten zusammen, mit denen du nie darauf gestoßen wärst und du musst nicht mal viel eingeben, keine großen Formulare ausfüllen, macht Facebook alles automatisch. Anderes neue Angebot in den USA von Facebook ist, du kannst über Facebook und über GPS jederzeit den Standort deiner Freunde lokalisieren. Sobald die ein Handy haben, was angeschaltet ist, wird das ja über die, nächste Station, kann das dann angezeigt werden, dann kannst du auf deinem Bildschirm genau sehen, mein einer Freund ist genau da und der andere ist gerade beim Aldi beim Einkaufen und der andere ist gerade dort. Angebot von Facebook. Toll, oder? Ja, eben, genau. Ja, das frage ich mich sowieso. Viele Dinge, über die lange gekämpft worden ist, machen heute Jugendliche freiwillig. Ohne dass man irgendwie darüber kämpfen muss. Ich meine, ich erinnere mich ja noch, da fühle ich mich jetzt richtig alt, als es solche Aktionen gab wegen Volkszählung. Die Leute sich mit Händen und Füßen gewehrt haben, keine Volkszählung, keine Daten. Bei der Volkszählung, da ging es ja noch um total harmlose Sachen. Heute veröffentlichen die Leute ihre persönlichsten, intimsten Geheimnisse vor einem Millionenpublikum im Internet. Die Zeiten ändern sich. Weshalb heute in unserer Zeit ist Datenschutz gar nicht mehr so populär. Die meisten Jugendliche interessieren sich für Datenschutz gar nicht. Jugendliche. Und das sind ja die, die am meisten in den Foren sind. Die Älteren schon, die waren ja die Jugendlichen, hoffentlich auch immer wieder, pass auf, aber wie wieder fruchtet das bei den meisten Jugendlichen? Wenig. Denen ist das meistens ziemlich egal. Das kommt ja vielleicht noch, vielleicht muss erst den Schmerz geben, dass man lernt und so, kann sein, aber da gibt es eine ziemliche Veränderung. Und auch diese Angebote bei Facebook zeigen mir das. Da scheinbar die Leute finden es cool zu sehen, jede Minute, wo du bist und was du machst. Und das auch noch freiwillig zu eröffnen und den anderen kundzutun und so. Und dann merken wir, hier verändert sich bei diesen sozialen Weltnetzwerken, das ist nicht einfach wie E-Mail schreiben, nur auf einem anderen Niveau. Das ist ein total anderes Lebensgefühl. Das hat verändert auch soziale Strukturen und so. Und Facebook ist ja nur ein Angebot unter anderem. In Deutschland sind neben Facebook etwa gleich groß StudiVZ und SchülerVZ. Das ist ein ähnliches Angebot und das sind die größten in Deutschland, diese drei. Daneben gibt es noch zahllose kleinere, irgendwie Stay Friends oder so heißt da glaube ich noch eins, oder wieder noch ziemlich viele andere, aber die größten sind diese drei. Die haben am meisten, alle haben zig Millionen Mitglieder und viele sind dann auch gleichzeitig auf zwei oder drei gleichzeitig von diesen Plattformen.
Bei diesem einen neuen Angebot, ja. Das setzt doch voraus, dass Facebook sämtliche Internetbesuche von mir kontrolliert.
Also ja, so ist es. Das tun die zwischenzeitlich schon, wenn du es nicht verneinst. Ja.
Warum macht man also dann sollten wir schießen, weil mein Haus im Internet?
Ja. Natürlich. Aber die meisten Facebook-Besucher, denen ist das auch egal. Das heißt, hier gibt es ein paar, das sind eher die gestrige Generation oder die vorgestrige, die regen sich darüber auf. Die meisten Jugendlichen ist das total egal. Die finden das cool. Es sei denn, sie würden irgendwie mal in einer komischen Situation, dann nicht mehr. Aber sonst, ja. Also das heißt, es sind einfach verschiedene Interessensgruppen, die da eine Rolle spielen. Da war doch jetzt gerade vor ein, zwei Tagen eben so eine, wegen einem neuen Google-Dienst. Also Google ist ja dann eben Konkurrenz. Genau, die machen das ja auch so, dass sie normalerweise alles registrieren. Jeden Klick, den du machst, jedes Suchwort, was du machst, wird registriert auf dich. Und zwar erstmal sagen sie für den Service, dass sie dann besser die Werbung einblenden können. Weil die Werbung einblenden, wollen ja möglichst Werbung zielgemäß. Und wenn sie merken, ich suche über Google häufig Bücher, dann kommt eben häufiger mal eine Annonce von irgendeiner Buchhandlung oder einem Verlag oder so da rein. Das ist jetzt schon, passiert das. Und du kannst jetzt anklicken bei Google, dass es da irgendwelche Geschäftsbedingungen gibt. Nur wer schaut die sich an, wenn er schnell ein Wort sucht? Und bei den Geschäftsbedingungen steht, dass du dich einverstanden erklärst damit, dass alle deine Suchworte gespeichert werden. Hier steht es natürlich frei, du kannst eine andere Suchmaschine machen. Aber wer überlegt da schon lange? Ich weiß nicht ganz genau, wie die anderen arbeiten, weil Google eben etwa, ich glaube, 95% der Suchen in Deutschland, Deutschland ist an der Spitze mit Google-Nutzung. In anderen ist das etwas verteilt. Da gibt es Alta Vista und Yahoo und so. Die sind in den USA nicht weiter verbreitet, aber etwas stärkeren Marktanteil ist in Deutschland. Also in Deutschland in den letzten Jahren ist Google fast Monopolstellung. Es gibt in Deutschland auch ein paar andere. Es gibt zum Beispiel Metacrawler oder so heißt der, glaube ich. Der sucht dann mehrere andere Suchmaschinen, aber der sucht dann auch wieder nach bei Google, nur bei anderen mit dabei. Aber der ist ganz gut. Bisher, zum Teil hat sich Google auch durchgesetzt, weil die Technologie, die sie einsetzen, gut ist. Also das ist ja der Vorteil, das ist ja nicht einfach so nur. Und deshalb, wenn man gute Suchergebnisse haben will, die laufen relativ gut bei Google. Das ist der Punkt, warum viele da hingehen. Es gibt Alternativen, klar, man kann andere machen, nur ob die das auch notieren, das weiß ich einfach nicht, kann ich nicht sagen. Aber bei Google ist bekannt, die machen das und es soll zum Nutzen des Kunden sein. Es ist gleichzeitig allerdings auch eine vollkommene Durchleuchtung des Kunden. Von allen deinen Interessen, Sachen, die du machst, werden dann, und das hängt jetzt nicht mehr mit deinem Rechner zusammen, kannst deinen Rechner löschen, ist trotzdem ja noch gespeichert, weil das ja nicht auf deinem Rechner gespeichert ist, sondern auf dem Google-Rechner. Ja, also da sind Veränderungen da. Und was ich sagen will, ist, da wo Google in der Vergangenheit war, die Marke, die haben dann ja, was ich immer wieder nutze, ist Routenplaner und so bei Google, also ganz viele Angebote auch, oder Earth, Google Earth und so. Aber im Augenblick ist es so, dass Facebook Google überholt. Wo man merkt, das ist wahrscheinlich, so spätestens auch eine etwas andere Generation. Ihr seid wahrscheinlich nicht das erste Zielpublikum von Facebook. Vielleicht habt ihr eine Seite, aber ich vermute nicht, dass ihr jeden Tag 3 Stunden davor hängt. Ich vermute nicht, dass ihr bei jedem Detail sofort eine Veränderung reinnehmt. Einer aus der Facebook-Generation, der wird dann eingeben, jetzt fahre ich nach Hause, jetzt kaufe ich beim Aldi ein, jetzt treffe ich mich mit deiner Freundin und dann ein neues Foto und das geht 3-mal am Tag. Gehst du das Ganze durch und neue Informationen rein. Das heißt, das ist eine ganz neue Art und Weise, mit diesen Medien umzugehen. Das ist total anders als eine Homepage. Ich bin hier eher noch aus einer langweiligen Generation mit Homepage. Das heißt, die, wobei ich immer noch da Mühe habe, die, ach ja, genau, da muss ich Karl fragen, ja, der ist ja jetzt bei uns, der hilft mir bestimmt.
Wieso brauche ich die Information?
Bitte?
Wieso brauche ich die Information, wo der andere sich gerade
stehen? Ja, da merkst du eben, du bist aus einer anderen Generation. Deshalb, ich will euch ja mit dem, was ich sage, in eine andere Generation einführen. Ich sage gleich, warum man das braucht. Gleich. Das, was nämlich passiert, wir haben uns jetzt nur mit dem Äußeren beschäftigt. Durch Generation Facebook, oder wie ich die sonst nennen soll dabei, das heißt hier Veränderung in der Gesellschaft, die unsere Zukunft bestimmen wird, vielleicht uns nicht mehr ganz so stark, aber in jedem Fall eine Generation nach uns, das zeigt sich in mehreren Ebenen. Erste Ebene wäre zum Beispiel Freizeit. Freizeitgestaltung von jungen Menschen heute ist ganz anders, unter anderem durch Facebook und ähnliche soziale Plattformen, als das früher der Fall gewesen war. Also einmal in dem, wie viel Prozent deiner Freizeit du für was einordnest. Du wirst heute immer weniger Jungs finden, die zum Fußballspielen irgendwo auf den Bolzplatz gehen. Da gibt es welche in einem bestimmten Alter, aber das hört bald auf wieder. Das ist viel weniger. Du wirst auch viel weniger finden, die irgendwo zu den Pfadfindern gehen oder so etwas. Aber das ist ja nicht, dass sie sich dagegen entscheiden, so nicht. Sondern vielmehr, dieses soziale Netzwerk übt eine große Faszination für die Leute aus, die damit zu tun haben. Welche? Nun, zum einen, und das ist ja auch was Positives, es überbrückt jede Distanz. Früher musstest du deine Freunde aussuchen, die gerade in der Nachbarschaft wohnten. Und wenn sie dir nicht passten, hast du Pech gehabt. Das brauchst du heute nicht mehr machen. Jede dieser sozialen Netzwerke, das ist eines der, was sie ganz gerne haben, Freundeslisten darauf. Und nach den Freundeslisten misst sich auch dein Wert, den du bei Facebook oder SchülerVZ hast. Umso länger die Freundesliste, umso größer dein sozialer Wert, den du in der Gruppe hast. Weil bei ganz vielen geht es wirklich nur darum, die bitten auch gegenseitig, gib mir doch mal ein Rückschreiben, geh doch auf meine Freundesliste, damit die noch etwas länger wird. Und das Positive daran ist, du überbrückst jede Distanz. Und das geht jetzt nicht nur beim Telefon, sondern Facebook ist ja, du lebst mit den Leuten zusammen in dem Computer. Also, wie gesagt, ihr seid vielleicht noch aus der Generation, oder vielleicht bin ich ja noch eine Generation vor euch in der Hinsicht, bei mir ist, ich rufe beim Telefon an, um irgendeine Sache zu klären. Deshalb meine meisten Telefonate dauern 2, 3 bis 5 Minuten. Es sei denn, es gibt aber seelsorgerlich ist, dann geht es mal ein bisschen länger. Und dann ist die Sache geklärt und dann, tschüss. Ein junger Mensch heute ruft so fast nie mehr an. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, die up to date sind auf der Zeit. Jetzt dann könnt ihr mir mal erzählen, wie ruft ein junger Mensch heute an? Wie benutzt er das Telefon? Das sind jetzt die technischen Sachen. Ich meine nicht das Technische, sondern ich meine, welche Rolle spielt das im Alltag, im Gefühl, im Leben?
Ja, jedenfalls so viele benutzen zum Beispiel über ihre Telefone, halten sie auch ihre Kontakte bei Facebook.
Genau.
Aktuell, da schreiben sie, sind unterwegs im Zug, schreiben, ich sitze im Zug, habe das und das.
Ja. Ja.
Aber nicht mehr am Anrufen,
das Ganze. Genau. Das Anrufen, etwas zu klären, gibt es so gut wie gar nicht. Das, wie viele mit dem umgehen, mit dem Handy und so, das läuft eher so, du bist mit den Leuten zusammen. Du willst keine Sache klären. Es geht auch gar nicht darum, was zu bereden. Manchmal wirst du das sehen, dann stellt ein Teenie sein Handy dahin, macht währenddessen Hausaufgaben. Und zwischendurch sagt er mal, ja, wie geht's denn? Oder ich mache gerade das, oder du machst gerade das. Und per Flatline geht das auch alles. Und so ähnlich, wenn du am Computer bist, läuft Facebook immer im Hintergrund. Und alle 5 Minuten schaust du mal wieder rein. Wer war denn jetzt da? Wer hat ein Foto hinterlassen? Wer hat eine Meldung hinterlassen? Das heißt, es geht nicht darum, Informationen auszutauschen, um Sachen zu klären. Es geht darum, mit den Menschen zusammen zu leben. Und du überbrückst hier die Distanz. Du lebst nicht mit deiner Familie, du lebst mit der Gruppe deiner Freunde, die du über ein soziales Netzwerk geschaffen hast. Und für viele der Jugendlichen, die ja auch gar keine Familie in dem Sinne mehr haben, das heißt, die Eltern sind voll berufstätig oder sind häufig noch getrennt oder der Vater ist gar nicht der Vater und die Mutter ist nicht die Mutter und die Geschwister sind nicht die Geschwister, dann baust du dir deine eigene soziale Familie auf. Und du hast den super Vorteil, du kannst dir die aussuchen, wo du willst. Du kannst, ein Mitglied deiner Familie kommt aus den USA, eine kommt aus München, eine kommt aus Köln und du tauschst mit denen aus und du kannst dir sogar noch aussuchen, wenn es nervt, dann drückst du einfach Ignore. So ignorierst du den, der darf dir nichts mehr schreiben. Das ist ja viel besser als in der Familie. In der Familie nervt der Vater dich und du kannst nicht einfach drücken. Ne? Zack, Ruhe. Ja. Aber das empfinden viele Jugendliche als toll. Die meinen, viele Jugendliche meinen, ihre eigentlichen Freunde sind diejenigen, mit denen sie selbst zu aussuchen, weil die sind meistens lieb und nett und du tauschst mit ihnen aus. Du bist immer mit ihnen zusammen. Also es geht nicht mehr darum, du rufst Leute an oder du gehst ins Internet, um Informationen auszutauschen, Daten auszutauschen, Wissen, sondern du willst Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft ist aus virtueller Ebene. Aber für viele Jugendliche ist die realer als die Gemeinschaft direkt vor der Tür. Du findest viele Jugendliche, denen ist der Jugendliche im Nachbarhaus egal. Aber der sitzt 2 oder 3 Stunden vor dem Internet, wenn er die Zeit hätte oder hat, um da mit Facebook die Kontakte. Wenn nicht, viele Jugendliche sind natürlich auch durchaus klug, sie haben den Computer für Hausaufgaben, natürlich nur für Hausaufgaben, ist ja klar, weil sie genau wissen, dann ist es erlaubt bei den Eltern, wenn es für Hausaufgaben ist. Aber wenn du dann siehst, im Hintergrund laufen immer noch einige andere Sachen. Was ja auch an sich ja nicht böse ist. Und wie will man es ihnen verbieten? Sie sind ja nur mit ihren Freunden zusammen. Und manche natürlich machen das ausufernd, andere weniger. Man rechnet im Durchschnitt, irgendwie habe ich jetzt mal gelesen, 1,5 Stunden ist der durchschnittliche jugendliche Deutsche heute im Internet. Aber, bitte? Genau, ich wollte gerade sagen, diese Statistik, die ich gelesen habe, war die aktuellste, die ich gelesen habe. Sie scheint mir aber aus meiner Erfahrung eher noch untertrieben zu sein. Gut, ich meinte jetzt nicht nur Medien, ich meinte nur Internet.
Aber da kommen
wir
dann, also die benutzen
wir
dann oft auch
auf
Sachen,
ja.
Und Radio
und, ja. Facebook. Ja. Und dann ist es also unsichtbar Wrestling und die sind auf 3 bis 4 Stunden gekommen. Yep. Das entspricht in etwa auch der Zeit, die sie schlafen. Ja, okay. Viel mehr Zeit bleibt da nicht mehr zum Schlafen, ja. Genau. Also hier ist eine ganz deutliche Veränderung im Leben, im Alltagsleben von jungen Menschen. Also es geht nicht nur darum, da ist ein neues Internetangebot, was genutzt wird, das verändert das Lebensgefühl. Du lebst mit Menschen zusammen, die weit entfernt sind. Und du meinst, sie sind dir ganz nahe. Du meinst manchmal sogar, sie sind dir näher als die Menschen, die in der nächsten Tür sind oder im nächsten Haus sind. Also das hat etwas mit dem Sozialen zu tun. Die Distanz wird überwunden. Dann als nächstes ist es auch so, dass Gefühle leicht gemacht werden. Vielleicht kennt ihr das noch, jetzt seid ihr aus verschiedenen Generationen. Also als ich meine Frau kennengelernt habe, da war noch die Generation Briefschreiben. Ja. Ihr wisst noch, was das ist so, ja? Also ich meine nicht E-Mail, nicht SMS, sondern Brief. Also du nimmst einen Stift, ein Stück Papier und dann schreibst du so deine Sache. Das war bei meiner Frau so. Und dann werdet ihr vielleicht wissen, aus dieser Zeit, wenn ihr es noch kennt, manchmal ist es leichter, Gefühle in einem Brief auszudrücken, als wenn du sie sagst, face to face. Könnt ihr das nachempfinden? Also manchmal, wenn du sagst, ich liebe dich und du hast Herzklopfen, du hast den anderen noch nie das gesagt, das ist irgendwie schwerer. Das ist einfacher per Brief. Ja. Und wenn ihr dieses Phänomen kennt, dieses Phänomen spielt bei Facebook eine ganz große Rolle. Viele Jugendliche sind bei Facebook enthemmter. Sie treten ganz anders auf als in der Realität. Du drückst dich auch ganz anders aus. Sie haben 2 Lebensebenen. Und sie fühlen sich manchmal lebendiger bei Facebook und bei den sozialen Netzwerken als in der Realität. In der Realität fühlen sie sich gehemmt bei dem anderen. Aber wenn du es schreibst per Tastatur und Bilder reinmachst, dann sind sie plötzlich, du erkennst die manchmal wieder. Sie sind viel freier, offener, lebendiger, nicht so schüchtern. Sie trauen sich mehr. Das ist auch etwas, was sie bei Facebook erleben. Und was viele deshalb ja anzieht daran. Die Kontakt mit den anderen ist kompliziert irgendwie. Du bist schüchtern oder sonst. Aber da verändert sich das. Das spielt dabei eine Rolle. Gefühle. Man sagt Dinge, die man sonst einem peinlich wären oder so. Darüber hinaus ist es so, dass die Beziehungen auch sich verändern dabei. Facebook führt dazu, dass Jugendliche mehr schauspielern. Und zwar, du kannst dich als kreieren als Person. Denn wenn du real mit jemandem zu tun hast, der sieht dich ja auch in der Situation, wenn du es nicht willst. In Facebook sehen die Leute nur dich so, wie du sein willst. Und da du ja viele Dinge deines Alltags mit einfließen lässt, wirkt das Ganze auch sehr lebendig. Weshalb ja andere Facebook-Nutzer den Eindruck haben, das sei alles die Wirklichkeit. Und sind manchmal dann erstaunt, wenn sie die Person, die sie bei Facebook kennengelernt haben, jetzt real, Fleisch vor sich sehen oder kennenlernen. Weil da immer natürlich ein Unterschied ist. Weil bei Facebook, und das ist ja Vor- wie Nachteil, du kannst dich selbst entwerfen als Person, wie du sein willst. Zum Beispiel, du machst ja nur die Fotos von dir, die du gerne haben willst. So, und wer macht schon ein Foto, wie er morgens beim Aufwachen aussieht? Nein, sondern du machst das normalerweise, wie du schön gestylt bist. Und dann kannst du das noch an eine Fotobearbeitung ein bisschen bearbeiten, die Pickel weg und so. Deshalb, du wirst kaum im Internet bei Facebook einen pickeligen Jugendlichen sehen, mit strähnigen Haaren. Kaum. Wenn, dann ist das auch Szene. Wenn das auch mache, dann gehört er irgendwie zu einer Szene, wo das in ist. Aber ein anderer Jugendlicher wird das nie machen. Sondern er wird sich entwerfen, wie er sich gerne sehen will. Und so wird er mit anderen kommunizieren. Und hier hast du den super Vorteil, du kannst Freundschaften mit Menschen haben, die dich so sehen, wie du gesehen werden willst. Und du siehst sie auch so, wie sie gesehen werden wollen. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene als die Realität. Weshalb häufig die Realität ja dagegen verblasst, in den Hintergrund rückt. Viele Jugendliche merken natürlich, dass alleine genügen auch nicht. Die wollen ja schon gerne auch die Gemeinschaft. Aber es nimmt einen immer größeren Raum ein. Dieses sich treffen müssen geht bei vielen Jugendlichen dahinter eher zurück. Oder ist die Ausnahme. Es kommt ab und zu mal, aber weniger. Dann ist es auch so, dass öffentlich und privat immer mehr verschwimmen. Das habe ich vorhin schon kurz angedeutet. Viele Jugendliche oder Facebook-Nutzer oder auch die anderen, ich nenne Facebook jetzt als den Marktführer dabei, die anderen gilt es ja genauso, die öffnen sich und erzählen persönliche Sachen, setzen Fotos rein, die sie manchmal nicht mehr ihren Eltern erzählen würden. Das heißt, hier verschwimmen Öffentlichkeit und Privat. Vielen Jugendlichen ist es sich nicht bewusst, dass sie im öffentlichen Bereich sind. Das ist ganz individuell und privat, was sie weitergeben. Aber natürlich ausgewählt, nur das Bild, was ich vermitteln will. Aber das kann sehr tief gehen, sehr persönlich sein dabei. Also das sind jetzt einige Punkte, die, glaube ich, das Leben von jungen Menschen verändern durch die sozialen Netzwerke. Das sind ein paar Beispielpunkte, wo ich denke, da verändert sich das Leben und Empfinden von Menschen, die stark mit Facebook leben und arbeiten, also mit den sozialen Netzwerken. Jetzt möchte ich auf ein paar positive und negative Aspekte zu sprechen kommen, die diese sozialen Netzwerke haben. Und dann möchte ich gerne mit euch austauschen, um zu sehen, wie wir denn als Christen dazu stehen. Also, negativer Punkt. Negativer Punkt 1 ist, es kostet immens viel Zeit. Denn wenn du bei Facebook wirklich mitmachen willst, und nur dann lohnt es sich, weil sonst deine Freunde kommen irgendwann nicht mehr, dann musst du jeden Tag da Zeit investieren. Und du musst möglichst schnell darauf reagieren, wenn einer was schreibt. Also wenn ihr mal auf der Seite seid, du hast irgendeinen neuen Beitrag, du hast ein neues Foto. Und dann musst du schnell reagieren. Denn wenn du der Hundertste bist, interessiert es ja keinen mehr. Aber wenn du jetzt der Erste bist, der sagt, oh, du siehst so toll aus, das ist ja super, was hast du da gemacht? Dann kommt die Freundschaft, nähert sich, dann kommt es näher zueinander. Das heißt, um dabei zu sein, es genügt nicht mehr morgen zu antworten, sondern du musst möglichst sofort sehen, wann deine Leute da mit zu tun haben, was denn. Also es kostet Zeit. Und Zeit ist eine wichtige Ressource im Leben. Ja.
Ja, unsere Tochter sagt vor kurzem, dass sie richtig Stress hat, weil sie Sachen nicht schafft. Sie hat so viele SMS gekriegt oder sie hat so viele Meldungen und jetzt muss sie noch antworten. Sie hat sich vorgenommen, spätestens um 10 Uhr ins Bett zu gehen, weil sie weiß, dass sie am nächsten Tag zu müde ist. Aber sie kommt damit nicht fertig, weil sie so viele Kontakte hat und sie ist zu wichtig.
Ja, genau. Ja, du bist nicht aus der Generation. Ja. Ja, genau. Und das erleben viele Jugendliche genauso. Also das heißt, es ist der Zeitfaktor, der spielt eine immens große Rolle, weil dir das so wertvoll ist, so wichtig ist. Deshalb, wir müssen uns davon losmachen. Es ist nicht vergleichbar mit einem Telefonanruf. Du rufst jemanden an, um abzumachen, dass du dich triffst. Nein, dieses Leben im Internet ist ein Teil der Realität. Sogar ein ganz wichtiger Teil der Kontaktaufnahme der Realität, die da eine Rolle spielen. Das nächste ist, wirkliche Beziehungen können, und das ist bei vielen Jugendlichen so, nicht bei allen, aber bei vielen Jugendlichen, wirkliche Beziehungen leiden häufig unter den virtuellen Beziehungen. Warum? Weil die virtuellen Beziehungen, das virtuelle Leben viel attraktiver ist. was sich da viel mehr tut, weil du die Leute aussuchen kannst, weil sie nach deinem Geschmack sind. Das sind die, die deine Mode teilen, die deine Musik hören, die dein Alter haben und so weiter. Das ist in der realen Beziehung nicht unbedingt so. Das heißt, dass die wirklichen Beziehungen leiden. Auffällig, fast alle Vereine klagen darunter, dass sie viel stärker werben müssen, dass Jugendliche sich bei ihnen beteiligen. Und zwar alle Vereine. Das sind politische Vereine, das sind Sportvereine, leiden darunter, weil für viele es viel attraktiver ist. Warum soll ich dich damit so ein paar Hanseln zusammen sein in irgendeinem Verein, die ich vielleicht sowieso gar nicht so richtig mag, da passiert nicht viel Spannendes. Das ist viel spannender, viel interessanter. Und wie gesagt, in der virtuellen Welt kann ich so sein, wie ich wirklich sein will. Nicht, wie ich wirklich bin. Das ist ja immer schwieriger dabei. Also das heißt, würde ich jetzt unter negativ verbuchen, wirkliche Beziehungen leiden häufig unter den virtuellen Beziehungen. Häufig gibt es einen Vergleich und in dem Vergleich schneiden die realen Beziehungen in allermeisten Fällen schlechter ab. Außer bei dem Aspekt, dass ich den anderen anfassen kann, dass er mir nahezu gegenübersteht. Das ja, diese körperliche Nähe, diese Realität dabei, das ist noch etwas, was fehlt. Aber in den meisten anderen Punkten fühlen sich Jugendliche in der virtuellen Realität viel besser verstanden. Weil unter der großen Zahl sind immer Leute, die du schon ausgewählt hast, aus Tausenden, die deinen Interessen und weiter entsprechen. Das heißt, du hast, weil du dir nicht nur einmal anrufst, sondern du lebst jeden Tag mit ihnen. Manche Jugendliche, viele sprechen mehr mit den Freunden in Facebook als mit ihren eigenen Eltern oder Geschwistern oder so etwas. Und dann ist natürlich klar, dass da eine Bindung entsteht, die für viele einfacher, attraktiver ist als das reale Leben von Auseinandersetzungen, Konflikten, wo sie selbst nicht so sind, wie sie sein wollen und wo die anderen nicht so sind, wie sie sich das wünschen. Und das ist, glaube ich, was Negatives. Die reale Welt verliert an Bedeutung. Und das ist ja nicht nur eine Sache der sozialen Plattform. Das gibt es ja genauso bei Computerspielen und so weiter. Es gibt, jetzt habe ich neulich gelesen, gibt es zum Beispiel in Japan eine Klinik, die sich mit Leuten beschäftigt, die internetsüchtig sind. Die leben nur noch darum, da geht nichts anderes. Die werden eingesperrt und alle elektronischen Medien weg. Sonst geht es gar nicht mehr, weil die leben nur noch darin. Es gibt, das sind natürlich die krankhaften Fälle. Also das heißt, Leute, die dann gar keine Grenzen mehr finden, die den ganzen Tag nur vor dem Internet sitzen. Und das muss nicht das soziale Netzwerk sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Aber den ganzen Tag davor, das ist dann krankhaft. Aber da merken wir dieses Suchtpotenzial, weil diese Welt im Internet so bunt und so flippig und so schnell verändert sich was. Du musst nicht irgendwie hingehen, du machst einen Knopfdruck und schon bist du in einer anderen Stadt, bei einer anderen Person und so. Das geht ja ganz schnell, ganz viel. Das ist vieles der Faszination, was das ausübt. Das, was Jugendliche häufig nicht sehen, ist, dass die Konzentration auf das Leben dadurch schwerer wird. Gerade weil das Leben, da ist häufig gefragt, Beständigkeit, Ausdauer, da sind langsam Sachen, die sich tun, da ist nicht an jeder Ecke eine neue Attraktion, das wird schwieriger. Weiteres Problem, das wird heute auch im säkularen Bereich weit genannt, ist die Gefahr von Betrug. Man nennt das ja Fakes. Es gibt auch bei Facebook viele, viele Seiten, da erfinden Leute einfach eine Identität. Und da, wo es harmlos ist, da erfinden sie einfach irgendeine zum Spaß, um jemanden reinzulegen oder so. Und manchmal so, also aus Spaß, das ist Spaß. Aber es gibt auch massenhaft Leute, die das bewusst missbrauchen, um Kontakte zu knüpfen, zum Beispiel Transsexuelle, Homosexuelle und so weiter. Denn du kannst ja schnell in eine Rolle hineinschlüpfen, in der du Menschen kennenlernen willst. Und manchen genügt da schon einfach diesen Austausch, weil der in eine große Nähe kommt. Du redest mit den Leuten über alles offen. Und die halten dich für eine Realität, reale Person. Ich meine, wo besteht jetzt das Problem? Ich mache ein paar Fotos von meiner Tochter, gehe ins Internet und melde mich ein als Michaela Kotsch. Wer würde das merken? Ja, gut, ich habe es euch jetzt verraten, dann würdet ihr es merken. Aber sonst? Keiner. Und da kann ich doch alles Mögliche schreiben. Wie würde ich mich jetzt fühlen als Teenie in der Schule? Und dann versuche ich vielleicht mit anderen Mädchen Kontakt aufzunehmen und genieße das so, wie die mir schreiben, ihre Gefühle, wie sie verliebt sind und was weiß ich. Weil es gibt ja alle möglichen falsch gepolten Leute. Und da gibt es viele, die suchen über das Kontakt. Und das ist nochmal das nicht ganz so harmlose, aber auch nicht das ganz Schlimme. Das Schlimme ist dann, dass es Vergewaltiger, Pädophile gibt, die genauso auch dadurch durch diese Sachen ihre Verbindungen suchen. Und auch finden. Weil da ja ein großes Vertrauen ist. Man findet das ja so echt, der ist wirklich so, der versteht mich so. Das kann doch gar nicht sein, ich habe sogar das Bild von dem gesehen, das ist der doch. Wobei, ihr seht ja, so leicht sind Bilder manipulierbar. Bilder kannst du überall herbekommen. Bei den Millionen, man rechnet etwa, im Moment geht es etwa weltweit, ich war um 50 Millionen Teilnehmer an Facebook. Als einen. 500 Millionen, ja. 500 Millionen Teilnehmer an Facebook. Das heißt, da finde ich ja immer welche, ich brauche bloß deren Fotos runterkopieren. und auf eine neue Seite setzen. Finde sowieso kaum jemand. Aber das selbst, das muss ich nicht tun. Ich kann irgendwo rumsurfen oder Leute in der Realität fotografieren. Nicht? Draußen gehe ich spazieren, zack, zack, ein paar Fotos rein. Also der Missbrauch ist immens groß und du kannst ihn kaum feststellen, wenn du nicht große Erfahrungen hast.
Ja, da gab es ja sogar den Fall, wo, ich weiß nicht, ob das als Test war oder ob das Realität war, dass jemand mit höchsten Regierungskreisen über Facebook Kontakt aufgenommen hat in den USA und da an die geheimen Daten und Informationen rangekommen ist, weil die einfach geplaudert haben, Soldaten und Regierungsleute und solche Sachen.
Kaum zu glauben, ne? Aber wenn eine Generation damit groß wird und ich melde mich an als Jimmy Carter, der lebt ja noch, ne? Und dann sage ich, also hier, ich bin jetzt ehemaliger Präsident und so, muss ich jetzt nur überzeugend in meinem Englischen noch ein bisschen dran feilen und so, noch ein paar schöne Fotos und es gibt Leute, die selbst als Erwachsene darauf reinfallen. Also das wäre jetzt so ein Extremfall, nicht? Aber klar, das geht, das ist nicht nur bei den Freundschaften ein bisschen hin und her, sondern selbst im größeren Maßstab, weil für viele wirkt das so authentisch. Mit Original, da schreibt er doch, das ist doch der Wortlaut, das sind doch die Bilder. Und ich kann doch jederzeit Kontakt aufnehmen. Und also das heißt, hier die Betrugsmöglichkeiten sind relativ groß. Weshalb Facebook ja auch einer im Moment als einer der Seiten gilt, über die am meisten Viren verbreitet wird. Ne? Also das ist dann so nebenher noch ein kleines Problem. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit des dauerhaften Missbrauchs von Daten. Ihr wisst vielleicht, dass heute vielfach bei Anstellungen das Internet durchforstet wird, vor allem auch vor Facebook. Was hast du da für Bilder drauf? Was hast du für Texte drauf? Um dann noch zu sehen, ist die Person ernsthaft, ist sie nicht ernsthaft? Und manchmal kann es sein, dass deine Jugendsünden dich im Leben lang, bis du 80 wirst, noch verfolgen. Weil selbst wenn du manche Sachen löscht, in der Zwischenzeit kann irgendjemand deine Daten schon runtergeladen auf irgendeinen anderen Server. Daten, die einmal freigelassen sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du sie wieder einbekommst. Natürlich gibt es auch bei Facebook persönlichen Bereich, wo nur deine Freunde reinkommen. Nur mit Freundschaften geht man auch so großzügig um, weil wenn da kommt, irgendjemand kommt und sagt, ich kenne dich doch von da und da, du hast vielleicht keine Ahnung, nicht? Und dann schnell, ach, du bist auch im Freundeskreis, kannst du auch auf die Seite. Das heißt, wer will, kommt heute bei Facebook relativ gut an die Daten dran. Wer ein bisschen illegal talentiert ist, sowieso dabei. Und so ist bei manchen Personen, also bei vielen Personalanstellungen, irgendwo habe ich jetzt eine Statistik gelesen, aber es waren über 50%, ich weiß nicht mehr wie viel, die eine Internetrecherche machen, bevor sie Leute anstellen, besonders bei größeren Firmen. Die kleineren können sich nicht mehr leisten, aber die größeren machen fast immer Internetrecherche. Und jetzt durch ein Gesetz verboten. Ja. 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 Genau. Eben, das finde ich interessant als Gesetz, habe ich bisher noch nicht gehört. Also danke für die Ergänzung. Allerdings dieselbe Frage hätte ich, wer will das kontrollieren? Und wenn Sie dich aussortieren bei der Bewerbung, die schreiben ja nicht mal dabei, warum Sie sich aussortiert haben. Also welche Motive da eine Rolle spielen, das mag für irgendwelche Top-Anstellungen. Da könnte das mal eine Rolle spielen. Aber ich vermute, das wird wenn man einer wirklich will, wird das kaum was einschränken. Aber immerhin, das, was ich da auch rausziehen würde, ist, scheinbar ist es so verbreitet, dass man sogar sich herausgefordert gefühlt hat, da gesetzlich einzugreifen. Was immerhin zeigt, dass dieser Missbrauch scheinbar nicht nur eine Ausnahmesituation ist, darstellt. Ob das Gesetz jetzt wirkt oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall missbrauchen können das Leute, wenn sie wollen. Sei es beruflich, sei es privat, wenn dein Nachbar dich irgendwie fertig machen will oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Oder der ehemalige Geliebte, der da dich jetzt fertig macht oder... Keine Ahnung, also die Missbrauchsmöglichkeiten sind bei diesen Sachen groß, zumal ja gerade bei Facebook sehr viel persönliche Sachen weitergegeben werden. Weil du denkst ja für meine Freunde. Du erzählst manche Sachen, die du sonst kaum jemand erzählen würdest, weil du meinst, auch das sind doch nur meine Freunde, die zuhören. Und viele Jugendliche haben kaum eine Sensibilität dafür, wie sehr diese Daten trotzdem zugänglich sind für den, der es will. Trotz gesetzlicher Vorschriften, die da, aber ich werde mir das merken mit den gesetzlichen Vorschriften dabei. Also das sind negative Punkte. Ich möchte zu den positiven Punkten kommen. Ich glaube, Facebook und andere soziale Netzwerke bringen die Möglichkeit, intensivere Beziehungen zu pflegen, als das früher möglich war. Früher konntest du intensivere Beziehungen nur pflegen zu Leuten aus deiner direkten Umgebung. Erst einmal ist es doch auch eine Bereicherung, zu einer größeren Menge von Menschen intensivere Beziehungen aufzunehmen. Du kannst mehr und neue Freunde kennenlernen in einem Umfeld, was dir früher nicht zugänglich gewesen ist. Das sind positive Sachen, die auch junge Leute ja sehr reizen dabei. Die Kontaktaufnahme ist sehr einfach. Sie ist sogar möglich, über weite Entfernung hinweg zu halten. Typisches Beispiel, Freizeiten in Brake. Die Leute, die hier in der Freizeit sind, die meisten haben das ganze Jahr über Kontakt miteinander. Und nicht mehr über Briefe, sondern über Facebook. Gibt es eigene Rubriken dann, nicht? Freizeit Brake und so, und da kannst du in eine Freundesgruppe reingehen und dann tauscht du mal aus und siehst mit den ganzen Leuten, ah, mit dem habe ich doch das gemacht und Fotos austauschen, was macht er jetzt und so. Das heißt, hier kannst du wirklich auf einer relativ intensiven Ebene Freundschaft mit Menschen pflegen, was früher so kaum möglich war, selbst nicht durch Anrufen oder Briefe.
Ja, oder auch ehemalige Brake, die ja jetzt auf Missionsfeld sind.
Ja. Genau. Also das sind Vorteile. Das heißt, du kannst hier Beziehungen zu Leuten pflegen, was früher kaum möglich war, auf einer hohen Intensitätsebene dabei, sehr nah dran sein, sehr schnell dabei, mit, wenn du es unter Kontrolle hast, verhältnismäßig wenig Aufwand dafür. Und das geht noch einfacher als E-Mail oder so. Noch einfacher als Homepage und dabei. Das ist für jeden möglich, so etwas. Also das sind durchaus Vorteile. Dann auch dabei hat man ein multimediales Gegenüber. Das heißt, du siehst den anderen nicht nur in Schrift oder Bild, sondern hast du, wie du willst. Du kannst Ton, Bild, bewegte Bilder, Schrift, alles mögliche. Also multimedial, also relativ auch dadurch intensiv. Es ist kostengünstig dabei. Auch solche Sachen. Es ist jederzeit auf der Welt zugreifbar. Also das sind einige positive Aspekte, die wir auch sehen müssen. Weil ich habe am Anfang eher problematisiert, zu sagen, wo sind Schwierigkeiten, die sind auch da nach meinem Dafürhalten. Aber die sozialen Netzwerke, und glaube ich, deshalb sind sie auch erfolgreich, haben auch große Vorteile und Stärken. Und wenn wir uns als Christen dazu positionieren, einmal für Privatleben, familiäres Leben, Gemeindeleben, Werk, wenn wir in einem christlichen Werk sind, dann sollten wir beides vor Augen haben. Nicht dieses generell, was neu ist, ist schlecht, aber auch nicht generell was Neues, müssen wir unbedingt dabei sein, alles mitmachen, weil du wirst auch einen christlichen Dienst erleben. Wenn du jetzt total Facebook begeistert bist, dann wirst du deine Missionsarbeit nicht mehr machen können. Dann bist du nämlich die halbe Tag in der Mission nur vor Facebook, statt mit den Ungläubigen zu sprechen. Ist die Verführung, weil es ja so aktuell ist und immer wieder neu, es braucht Zeit, auch für den, der es reingibt. Also das heißt, so toll es ist, man muss lernen, das da richtig mit umzugehen. Wenn man es richtig kann, was nicht bei vielen der Fall ist, dann ist es eine äußerste Chance. Darüber hinaus würde ich auch sagen, wer heute in Jugendarbeit oder Teeniearbeit tätig ist, wird, egal ob es ihm passt oder nicht, kaum noch um Facebook herumkommen. Weil dann bist du nämlich nicht mehr dabei. Du siehst sie vielleicht einmal in der Woche in der Jugendstunde, aber was sie die ganze Woche über machen, läuft an dir vorbei. Wenn du dabei sein willst, wissen willst, was bei ihnen so tickt, wie sie laufen, was ihre Probleme sind, dann musst du zumindest mal reinschauen, selbst wenn du selbst nicht viel schreibst, aber zumindest mal reinschauen und du wirst sehen, die freuen sich wahnsinnig, wenn du mal einen kleinen Kommentar hinterlässt. Manchmal mehr, als wenn du ihnen nach der Jugendschule warst, schön, dass du da warst. Das bedeutet ihnen nicht so viel. Wenn du unter ein Foto schreibst, wow, das sieht aber gut aus, und wo warst du denn gewesen, das ist ja toll, die sind erbaut für den ganzen Tag. Ihr Jugendleiter hat sich bei ihnen gemeldet und liest ihre Seite und gehört zu ihrem Freundeskreis und so. Also das heißt, das ist nicht nur so nach, wo man sagt, ach, lass die Jugend oder lass ihn nicht. Wenn man Jugendarbeit machen will und dann ja drankommen will, geht daran kaum etwas vorbei.
Ja, ich habe das zum Beispiel an zwei Beispielen gemerkt. Das ist ja auch die Unterschiede zu früher, also noch früher. Das ist sechs Jahre her, als ich hier im Grasweg in der Jugendarbeit gewesen bin und wir auch überlegt haben, wie können wir vielleicht mit den Jugendlichen mehr in Kontakt bleiben, einfach mal auch über das Telefon Gebetsanliegen austauschen, also damals noch über das Telefon, irgendwie so mal kontaktieren. Was das über eine Überwindung kostet, einfach mal Leute quasi den Alltag zu unterbrechen mit einem Telefonanruf, denn Telefonanrufe sind ja immer auch quasi invasiv, also man unterbricht die Leute in dem, was sie tun. Und heute bei Facebook dann einfach, ja, wie geht's dir, und dann sieht man da und solche Sachen, das ist viel weniger, weil die Leute dann gemacht. Und da hatten wir auch Hauskreise und die Hauskreise haben wir teilweise über StudiVZ organisiert, wo wir dann Gruppen hatten, wo wir dann ausgetauscht haben, ja, was machen wir, wer bringt was zum Essen mit, wie machen wir das? Viel, viel simpler als das über E-Mails, wo das dann die ganze Zeit rumläuft und man immer hin und her schicken muss oder anrufen und so. Es hat viel erspart und man hat die große Möglichkeit eben, wenn man auch neue Arbeiten beginnt, wenn Leute mit einem Kontakt kommen, die gucken, wo sie früher vielleicht bei Google eingesucht haben, ist heute quasi das internationale Telefonbuchverzeichnis des Facebook. Das muss man sich so vorstellen, als internationales Telefonbuchverzeichnis. Mhm. Die checken einen dort und man kann sich ganz schnell auch eine Follow Group, also eine Gruppe von Leuten, die dann einen irgendwie, oh, eine neue interessante Arbeit, schauen wir mal da an, und da kann man viel in Kontakt kommen, ganz schnell Kontakt aufbauen, auch in einer lokalen Arbeit, die man anfängt.
Tja. Das ist jetzt mal so ein Plädoyer dafür, wo man merken, ja, das spielt eine Rolle. Das wird wahrscheinlich, das wird vielen von uns noch relativ weit entfernt sein, schätze ich mal. Aber das ist eine Realität, die immer gute Seiten hat und Schattenseiten. Aber sie vollkommen zu ignorieren, bringt, glaube ich, nichts. Auf der anderen Seite zu sagen, einfach, wie toll ist das, und da toll mit Einstein, bringt auch nichts. Das wird irgendwie viele Probleme geben. Denn seht manchen Jugendlichen, der das als Ersatzrealität nimmt. Da wollen wir ja nicht hinkommen. Aber es lohnt nicht nur zu bemängeln, denn die werden das trotzdem machen. Sondern dann das zu nutzen, was vorhanden ist, und sie dann vielleicht dahin zu bringen, dass sie noch mehr die Realbeziehungen schätzen. Aber dass wir das anbahnen, begleiten durch diese Facebook-Sachen, zumal ihr ja sehen werdet, in Gemeinden, fast allgemein ist es so, dass sich Gemeindeveranstaltungen fast ausschließlich aufs Wochenende konzentrieren. Ich kenne ganz wenige Gemeinden, die doch gut gehende Veranstaltungen während der Woche haben. Also jetzt nicht nur in kleinen Kreisen, sondern ich meine Gesamtgemeinde. Die meisten haben das alle aufs Wochenende konzentriert, was heißt, dass man während der Woche kaum Kontakt hat, vielleicht der eine im Hauskreis, aber es sind ja nur kleine Gruppen. Aber durch Facebook könnte man solche Sachen durchaus in einem größeren Rahmen machen, wenn man solche Sachen nutzt, also die sozialen Netzwerke, auch für christliche Arbeit nutzt. Aber natürlich immer daran achten, denkt auch an die negativen Seiten. Also ich will jetzt nicht nur positiv dafür werben, die Gefahren sind nach wie vor da und die sind immens. Nur es bringt eben, glaube ich, bei keiner Seite was. Nicht dieses total einsteigen, nicht dieses total ablehnen. Ja, noch Meldungen von euch? Ja, was ich aus ethischen Gründen eher problematisch finde. Es wird pragmatisch zwar einen gewissen Erfolg geben, aber ich würde sagen, aufgrund von Authentizität und wirklicher Echtheit, weil hier siehst du ja gerade, hier wird das, was negativ ist im Internet, genutzt für eigene Zwecke, die dann, die Zwecke sind vielleicht positiv. Aber hier würde ich sagen, sollte man gerade ein Vorbild setzen, nein, ich mache nichts vor. Ich habe kein Fake, indem ich da den Leuten begegne oder so. Deshalb, ich kenne ihn jetzt nicht, ich möchte auch nicht über ihn urteilen, aber ich würde das tendenziell eher nicht machen. Auch wenn die anderen vielleicht komisch reagieren, das ist eine Zeit lang, irgendwie gewöhnen sie sich daran, und dass du Autoritätsperson bist, okay, sollst du als Jugendlicher auch sein. Du bist nicht einer ihresgleichen, wirst du auch nie werden, brauchst du auch nicht sein. Als Jugendleiter sollst du sie anleiten. Und das heißt, ihnen auch mal sagen, auf die Finger klopfen, sagen, nee, so geht's nicht. Und deshalb finde ich ja kein Problem.
Ja. Und die sind die einzigen Leute, die meine Nachrichten bei Facebook bekommen.
Ja.
Also das von daher ergibt sich sowieso, wenn du nicht willst, dass die Personen halt deine Informationen da bekommen, willst du sie nicht bekommen.
Ja. Und sich dann einzuschleichen so unter falschem ist dann sowieso mies. Ist das Vertrauen sowieso hin.
Genau.
Dann ist es ganz hin. Ja. Also deshalb, ja.
Wir haben über die Koranverbrennung gesprochen und dann sagte einer, die hat doch stattgefunden. Und dann habe ich ihn gefragt, woher weiß er das? Und dann hat er gesagt, ja, jemand hat ihm ein Video geschenkt. Wo weiß ich nicht, ob jemand so ein Feuerchen macht. Der war ganz erstaunt, dass das nicht stattgefunden hat.
Ja. Ja, das stimmt. Ich hatte irgendwo jetzt, auch ich hoffe, dass es ja echt ist, dass es nicht auch nur eine erfundene Geschichte ist, ich hatte gelesen, dabei in so einem Internetartikel, von einem renommierten amerikanischen Journalisten, der auch auf sowas reingefallen ist, und zwar sollte es irgendwo einen Anschlag gegeben haben, und das hat er dann auf Facebook mitgeteilt bekommen, sogar mit Bildern dabei, da er gedacht hat, jetzt ist er der schnellste von allen anderen, hat er das veröffentlicht, und nachher ist rausgekommen, das Ganze war nur ein Scherz. Da hat ihm ein Kollege einen Scherz spielen wollen, hat nicht damit gerechnet, dass er es ernst nimmt, und er hat das dann gleich veröffentlicht, an Presseagenturen weitergegeben. Hast du auch gehört, ja. Also, und auch wenn ich den Namen des Mannes jetzt vergessen habe, ich müsste recherchieren, ich habe es mir aufgeschrieben, aber da merkt man, das kann passieren, denn auch im Journalismus spielt das eine immer größere Rolle, weil nicht Journalisten auf jedem Teil der Welt sind, aber du durch Facebook überall mitbekommst. Das ist ja, das sind irgendwelche Anschläge in Thailand. Und das, was man mitbekommt, sind zuerst die Einträge im Internet mit Facebook und anderem, ehe ein Journalist da vor Ort ist und Bilder machen kann und berichtet. Das heißt, das ist auch das prägt einen Teil der Realität. Nur, wir müssen ja immer im Kopf haben, das ist ja nicht wirkliche Realität. Das sind Blickwinkel, das ist Interpretation, bis hin zu Fälschung. Und du kaum eine Möglichkeit hast, das zu überprüfen. Also das heißt, das ist immer mit einer sehr großen Vorsicht zu beachten. Und das zeigt mir gerade dieses Beispiel jenes von Journalisten, dass das da ein echtes Problem auch ist. Ja, noch Kommentare eurerseits?
Also ich habe eine ganz vielleicht ein bisschen ketzerische Sache jetzt. In meiner Jugendzeit hatte ich einen Pastor in der Gemeinde, der hat so viel vom Antichristen gesprochen, dass der mal alles wissen wird und so weiter. Und dann habe ich gedacht, soll das denn möglich sein?
Ja, so ketzerisch finde ich die Stellungnahme gar nicht. Im Augenblick würde ich sagen, sie ist relativ naheliegend. Ohne, dass ich sagen würde, Facebook oder so ist der Antichrist das nicht. Sondern, wo ich glaube, wenn es ein Antichrist, wenn der mal kommt, dann wird er diese technischen Möglichkeiten nutzen. Wenn er in 20 Jahren kommt, wird es noch bessere Möglichkeiten geben, als die jetzt da sind. Wenn er übermorgen kommt, dann wird er diese mitnutzen. Klar. Und er wird viele andere Sachen nutzen, die wir heute schon alle aufgebaut haben. Heutzutage in der modernen Industriegesellschaft, du bist total durchleuchtbar. Habe ich das nicht gestern noch im Radio im Bericht gehört, was da alles über deine EC-Karte und so weiter abgelesen wird von deinen Daten? Das heißt, dass man darüber überall verfolgen kann, was kaufst du, wie viel kaufst du, wo kaufst du, wann kaufst du, da kann man schon da ein ganzes Profil erstellen an Daten, die da abgelesen werden. Dann gibt es auf der Autobahn diese Sachen, die da alle die Nummernschilder aufnehmen. Die nehmen ja auch dein Nummernschild auf, wenn du vorbeifährst. Man kann überall ablesen, genau wo bist du aufgefahren auf der Autobahn, wo bist du abgefahren, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Bisher haben sie nur die Auflage, dass das gelöscht werden muss in einem bestimmten Zeitraum. Aber das muss man nur ändern im Programm. Dann kann man jederzeit jeder sehen, wo er auf der Autobahn lang gefahren ist. Mit welchem Auto, mit welcher Zeit, mit wie vielen Leuten darin sind. Die können Aufnahmen machen, dabei da siehst du, wie viele Leute im Auto sind. Seitdem du ziehst die Gardine zu, aus dem Autobahn schlecht, beim Fahren und so. Also das heißt, oder du siehst bei Google Earth, ist ja auch so ein faszinierender Dienst. Schaut mal euer Haus an, bei unserem Haus, je nach Aufnahme, kannst du sehen, ob ein Auto vor der Tür steht oder nicht. Und wenn man das jetzt nicht nur als punktuelle Sache hat, sondern dauerhaft, und Google Earth ist ja noch die abgespecktere Populärversion der Satelliten, die noch viel genauere Aufnahmen machen können. Da kannst du alles aufnehmen. Also wenn heute jemand als Antichrist kommen würde, der hätte mit diesen technischen Möglichkeiten eine totale Überwachung. Also es gäbe kaum etwas, was dem entgehen würde. Ja, manche haben auch schon gesagt, ich ziehe mich irgendwo zurück da in den Urwald. Wo ist denn doch der Urwald, der keinem gehört? Ja, und wenn du hier irgendwo bist, ja, dann musst du Steuer anmelden, Kanalisation, dann brauchst du schon wieder deine Scheckkarte oder ein Konto oder sonst irgendetwas. Und dann kommt Google Street und die nehmen dann gleich wieder auf, wo du bist. Dann kannst du ihn auch nicht entfliehen. Also, ja, dann musst du schon irgendwelche große Höhle finden oder so. Ja. Stimmt. Du existierst noch nicht. Soll ich eine Seite für dich eröffnen? Tja. Soll ich eine Seite für dich eröffnen? Ich kann dir ein paar Fotos machen. Genau. Ja. Ja. Genau. Also ich glaube, diese Sache habe ich vertan. Also mit der Mission in China wird bei mir wahrscheinlich nichts mehr. Da war in islamischen Ländern auch nicht mehr. Das ist dann, ich meine, die laden mich vielleicht herzlich ein, aber lassen mich da nicht mehr raus. So, also das wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber das ist ein Zwiespalt. Und die eine Seite ist, wenn du heute im geistlichen Dienst stehst, du hast immense Möglichkeiten durch das Internet, das ist ja nicht nur der soziale Plattform, durch viele andere Sachen mehr. Und die dürfen wir sollten wir auch nicht vernachlässigen. Das ist eine riesige Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die man sonst nie erreichen kann. Also jetzt würde ich sagen, als Ersatz für die Mission in China, mach doch Mission in China von Brake aus. Geh auf Internetseiten oder Facebook und schreib dir mit Chinesen, die irgendwo da in Peking sind, denen du nie missionieren kannst, sonst, und die kannst du von hier schreiben und mit denen jeden Tag sprechen und dich treffen und Fotos austauschen und sogar heiraten, genau. Ja. Ich meine, irgendwann braucht man den Partner auch gar nicht mehr sehen, dann genügt es, wenn man den auf Facebook gegenüber hat. Hey. Dann kann man auch, wenn man sich streitet, einfach machen, zack, weg, so, morgen wieder und... Das ist in der Realität ja sonst manchmal mühsam. Du streitest dich und er ist immer noch da. Ne? Und das geht dann noch einfacher. Ja, also von daher, es ist ein Zwiespalt, ganz klar. Und das müssen wir auch vor Augen haben. Du hast recht. Jemand, der zum Beispiel in die islamische Welt geht oder nach China, der wird ja streng überwacht, auf was da im Internet steht. Der hat ein Problem, wenn er ganz offensichtlich hier irgendwo da superchristlich auftaucht. Der hat in den Ländern echt ein Problem. Also man muss auch solche Sachen denken, nicht nur, wenn du dich bewirbst. Ich meine, beim Antichristen schon gar. Da habe ich, glaube ich, keine Chance, der findet viele Sachen, da kann ich gar nicht alle so viel löschen, was er da noch findet, dass ich Christ bin oder sonst was, aber rechnen wir mal, der kommt noch nicht übermorgen. Und dann hoffe ich mit Paul Timlin auf die Entrückung vor der Trübsal. Ich meine, wenn nicht, dann... Bitte. Ich hatte irgendwie vor kurzem einen Artikel gelesen, wo sich Lehrer dagegen gewehrt haben, gegen Mobbing. Weil Lehrer das manchmal sogar noch härter trifft. Denn im Unterricht, da sind die Schüler lieb und brav, aber im sozialen Netzwerk tauschen sie die radikalsten, brutalsten Sachen auf, bis dahin die Lehrer ermorden. Wir machen auf Bildern das sogar noch vor, nicht? Wie sie die töten und so und fertig machen. Und das natürlich, wenn du sowas mitbekommst als Lehrer und dann siehst du die Schüler wieder im Unterricht, das ist ja äußerst belastend, äußerst schwerwiegend. Und das bleibt da ja. Du kannst auch sagen, eine Klasse geht weg, kommt eine nächste. Das ist da ja alles drin. Kannst du also gar nicht mehr löschen, loswerden, sowas. Also dieses Mobbing, das ist ein wichtiger Aspekt noch. Das ist eine ziemlich dramatische Sache, weil du das auch selbst nicht per Gesetzesbeschluss beenden kannst. Viele Sachen sind anonym, keiner weiß, woher es kommt, aber es ist da. Du löscht es und am anderen Ende tritt es. Ich danke dir. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so geklungen hat, als ob ich generell gegen soziale Netzwerke sei oder so. Ja, okay. Genau. Richtig, das hört man relativ häufig. Ich glaube, dass das häufig auch gar keine so sachgemäße Auseinandersetzung ist, sondern mehr, was ich anfangs genannt habe, die Aversion gegen Neues. Das ist, glaube ich, was eher dahinter steckt. Und letztendlich müssen wir sagen, jede Technik hat ihre Stärken und ihre Schwächen, egal welche wir anführen. Ich könnte euch anführen, wie viele Leute jedes Jahr durch Autofahren umkommen. Aber keiner käme jetzt auf die Idee zu sagen, schaffen wir also unser Auto ab. Dann würden diese Leute nicht mehr umkommen. Wenn es keine Autos mehr gäbe, würde keiner überfahren werden. Würden noch ein paar Igel und Meerschweinchen und sonst was noch mehr leben, die über uns überfahren werden. Trotzdem leben wir allgemein ganz gut damit. Und bei Facebook kommt ja normalerweise keiner um. Also es geht nicht mal um Tötung. Also das ist jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Nicht, dass ihr jetzt eine neue Partei aufstellt, zu sagen, autofreies Deutschland. Da müssten wir sowieso hochrechnen, wie viele sterben auch, weil sie nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommen und was weiß ich da noch. Und also das ist nicht ganz einfach zu rechnen. Aber generell, wir gehen gerne sowas in Kauf. Und da würde ich auch sagen, ja, jede Technik hat Stärken, Schwächen, Probleme. Wir sollten nur die Augen aufmachen für beides, um zu sehen, wo nutzen wir es, dass wir nicht Sachen vergessen und nicht nutzen, die wir hätten nutzen können für eine gute Sache. Und auf der anderen Seite, dass wir rechtzeitig die Grenzen erkennen, um bei uns und denen, die uns angehörig sind, das heißt Kindern, Gemeinde und so weiter, das einzuschränken. Denn wenn ich hier darüber rede, geht es ja mir nicht nur, das war der erste Ansatz, wie gehen wir persönlich damit um, sondern natürlich auch immer ist der Gedanke dabei, wie gehen wir mit denen um, auf die wir gewissen Einfluss und Möglichkeiten haben. Das sind die Kinder, aber auch in Werken, Diensten und so weiter. Und da finde ich Facebook ja erstmal ist auch eine gute Sache, die sozialen Netzwerke, sondern das Evangelium weiter voranzutreiben, wenn ich es ganz christlich sage. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Das kann man ja auch nutzen, tun wenige. Aber es wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Und zwar zu Leuten, die man sonst kaum erreichen kann. Das ist eine gute Möglichkeit, wie manche andere Internetdienste auch, die man da nutzen kann. Ja. Irgendwo hatte ich auch mit einem Soldaten gesprochen, der sagt, in bestimmten Abteilungen, Bundeswehr und so weiter, da ist das verboten, solche Sachen zu betreiben, solange du in Einsatzsituation bist, es sei denn, du bist da wieder in Ruheposition, weil die Leute dann nicht mehr so stark in der Realität leben. Also das heißt, die können nicht richtig reagieren, nicht schnell genug reagieren und so. Auch selbst, wenn das jetzt nicht in der Minute ist. Aber wenn du jetzt gerade so in deiner Traumwelt bist, hier da mit deinen Freunden und was weiß ich, bist du nicht gerade dabei, Rakete abzufeuern oder jetzt einen Panzer zu fahren oder so in der nächsten Minute, sondern dann, jetzt sollst du dich ganz auf diese Situation einstellen und dann die Sachen sonst ausblenden. Aber das ist natürlich eine Sondersituation, aber was ähnlich... Ja, diese Frage, die möchte ich doch gerne mal an euch alle weitergeben, dass ich nicht nur aus meiner eigenen Geschichte plaudere oder so und euch da ein paar Tipps gebe. Ich schließe mich dann gerne noch an, aber sagt ihr doch noch ein paar Sachen hier. Bitte, Helmut.
Ich würde vorschlagen, dass wir 10 Minuten Pause machen, dass wir die 2,5 Stunden durchziehen.
Okay.
Vielleicht möchte jemand eine Toilette oder eine Tasse Kaffee holen.
Gut.
Wäre das möglich? Ist das okay?
Klar.
Ja, dann machen wir eine Stunde weiter, das heißt 20 Minuten.
Gut. Okay, also ihr könnt ja darüber noch innerlich meditieren, was Gitte jetzt gefragt hat, und dann können wir das nach der Pause hoffentlich auch klären.